Herzlich willkommen an Bord unseres Flugbegleiter-Podcasts Heldinnen in Strumpfhosen. Die Flugzeugtür ist zu, das Gepäck verstaut und zum Schluss bitten wir euch jetzt, auf eure Sitzplätze zurückzukehren, den Sitzgurt zu schließen und die Folge mit uns zu genießen. Eure Themenwünsche und euer Feedback könnt ihr uns gerne auf Instagram @Heldinnen in Strumpfhosen schicken. Mikro? Check.
Schrank?
Check.
Ja, dann kann's ja losgehen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Lieblingsflugbegleiterinnen und heute auch Pilotinnen-Podcast
Heldinnen in Strumpfhosen.
Hallo. Ja, passend zur letzten Folge, wo ich ja von dem Pilotentest erzählt habe, haben wir heute eine echte Pilotin mit bei uns und haben endlich mal wieder ein Interview, was wir sehr, sehr schön finden. Denn ja, wir hatten jetzt schon länger geplant, mal so über das Thema Female Empowerment zu sprechen. Und wen könnte man da besser zu einladen als die liebe Raya? Herzlich willkommen.
Hallo Tati, hallo Ellen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Schön, dass du da bist.
Ja. Dankeschön. Wir hatten ja auch ein kleines Q&A gemacht, was ihr so für Fragen habt. Und die haben wir jetzt in so eine, ja, in eine einigermaßen sinnvolle Reihenfolge gebracht und werden die heute dann einmal durchgehen. Und wir hoffen, dass dann am Ende keine Frage unbeantwortet bleibt.
Dann fange ich mal an, dich auszuquetschen.
Sehr gerne, let's go.
Okay, magst du dich mal kurz vorstellen?
Sehr gerne. Mein Name ist Raya. Ich komme aus dem Rheinland, bin aber in München stationiert, wo ich als Verkehrspilotin arbeite und bin jetzt seit 9,5 Jahren ungefähr in der Fliegerei, minus Corona muss man leider sagen. Mhm. Ich bin 33 Jahre alt und ja, wie gesagt, fliege jetzt in meinem 10. Jahr, hatte die Möglichkeit schon bei verschiedenen deutschen Airlines zu fliegen und liebe meinen Job jeden Tag nach wie vor.
Toll. Ja, in München hast du das ganze Winterchaos die letzten Tage mitgenommen, oder?
Oh ja, auf jeden Fall. Also das war sehr abenteuerlich, das kann ich auf jeden Fall bestätigen.
Aber schön, dass du es dann hergeschafft hast.
Denn danke.
Ja. Trotzdem Chaos. Ja, auch wirklich.
Ja, ist ja ein wichtiges Thema heute in der Folge mit Frauen im Cockpit und ich freue mich sehr, dass ihr das Thema ausgewählt habt und mich als Gast ausgewählt habt.
Sehr schön. War Fliegen schon immer der Kindheitstraum?
Ja, also vielleicht nicht unbedingt Kindheitstraum. Es war jetzt nicht so, dass ich das mit 3 Jahren oder so schon wollte. Aber ich wollte beruflich fliegen, seit ich 12 oder 13 bin. Ja, da gab es eigentlich kein wirkliches Schlüsselerlebnis oder so, wie bei vielen anderen, die dann sagen, sie waren mal als Passagier nach der Landung im Cockpit als Kind oder so. Und seitdem wollten sie das machen. Das hatte ich jetzt nie. Das hat sich einfach so entwickelt. Also das war wie so ein Wissen. Also ich wusste das einfach, dass ich das machen will. Ich wusste noch nicht mal warum. Ich wusste einfach nur, dass ich da hin will und dahin gehöre. Und genau, ich habe dann mit 15 Jahren angefangen mit Segelflug, weil das so das Erste ist, was man dann eben machen kann als junger Mensch. Und habe dann nach dem Abi die Ausbildung angefangen.
Aber das ist auch echt toll, weil Segelflug, also ich finde das immer wieder so faszinierend, dass man dann so jung schon, du darfst dann ja auch, wie alt muss man sein, wenn man dann alleine fliegen will, da ist man auch immer noch unter 18, ne? Also dieses Soloflüge.
Du kannst anfangen mit dem Schein mit 14 Jahren und dann gibt es meistens erst einen kleinen Theorie-Teil oder so über die Wintermonate Theorie und dann fängst du an mit der praktischen Ausbildung und dann kommt es halt drauf an, wann dein Fluglehrer oder deine Fluglehrerin sagt, dass du bereit bist, allein zu fliegen. Und genau, da war ich, glaube ich, ja, 15, als das soweit war.
Boah, das finde ich total beeindruckend. Also, weil ich überlege mir, ich habe einen Neffen, der ist jetzt, ja gut, 17, aber ich weiß noch, wie er mit 15 war. Wenn ich mir vorstelle, dass der da schon mit so einem Segelflugzeug in der Gegend rumfliegen darf, das ist schon wirklich echt beeindruckend, wenn man das dann schon kann, ne?
Ja, also das ist tatsächlich jetzt so rückblickend oder als erwachsener Mensch kommt einem das auch sehr, sehr jung vor. Aber ich muss sagen, dass es unheimlich geholfen hat, dass man so jung ist, weil tatsächlich als Teenager, als Kind sowieso, aber gerade auch als Teenager, hast du viel weniger Blockaden und viel weniger Ängste. Das heißt, du kannst wirklich komplett aufgeschlossen an so eine neue Erfahrung rangehen. Und das hat man auch gesehen so in dieser Ausbildung. Da waren natürlich auch Leute, die älter waren. Und ja, die hatten viel mehr Themen mit Ängsten oder so, weil die bei jeder Entscheidung vorher antizipiert haben, was könnte das jetzt bedeuten, was ist, wenn das jetzt falsch läuft oder so. Und über so Sachen habe ich dann gar nicht nachgedacht.
Ja.
Und so hat sich dann auch schnell Erfolg eingestellt. Also da haben junge Leute auf jeden Fall auch einen Vorteil.
Auf jeden Fall. Mega cool. Findest du dann, dass das Segeln, jetzt nehme ich das gerade schon ein bisschen vorweg, aber dass das Segeln dir jetzt beim Fliegen quasi auch einen Vorteil verschafft hat generell?
Also was so rein das technische Fliegen angeht, vielleicht nicht unbedingt, weil einfach das Segelfliegen so das ursprünglichste aller allen Fliegens ist, weil du eben auch keinen Motor hast und wirklich nur den Steuerknüppel und die Pedale bedienst Und ein Airbus ist ja wirklich ein Computer. Mhm. Ich fliege ja in Airbus beruflich. Die haben wirklich nicht mehr viel gemein, aber es ist halt so, dass du, wenn du als junger Mensch mit Segelfliegen anfängst, unheimlich von diesem Vereinssport profitierst. Mhm. Also es ist ein Vereinssport, es ist ein Teamsport und alle zusammen als Team sind auch für diese Sicherheit verantwortlich. Das heißt, du lernst eben auch ganz viel, was diese Eigenverantwortung angeht, was Flugsicherheit angeht, was im Teamarbeiten angeht.
Super.
Und das hat auf jeden Fall sehr geholfen, ja.
Total schön. Welche Muster fliegst du jetzt?
Ich fliege jetzt die Airbus A320-Familie. Dazu gehört in meiner Airline der Airbus A319, der Airbus A320 und 321 von klein nach groß. Das ist ein Passagierflugzeug mit zwei Triebwerken für die Kurz- und Mittelstrecke. Das bedeutet von der Flugzeit her so maximal 4 bis 5 Stunden One-Way, kann man sich vorstellen. Und ja, zur Orientierung, das sind dann je nach Typ so zwischen 68 und 89 Tonnen maximales Startgewicht.
Wow.
Und ein, ja, und ein Airbus A320 hat durchschnittlich etwa 170 Sitzplätze.
Super, also das, was eigentlich so unsere Nicht-Flieger-HörerInnen dann quasi unter so einem schönen Fanflieger innereuropäisch verstehen können, ne?
Genau,
ja.
So war es genau.
Was ist so die längste Strecke, die du damit geflogen bist?
Ja, die längste Strecke ist wahrscheinlich im Kanaren, ist immer sehr lang, Ägypten, Israel, das sind so die längsten Ziele. Also da kommt es natürlich immer so ein bisschen auf die Windsituation im Flug an, aber wie gesagt, so zwischen 4 und 5 Stunden One-Way und dann auch gerne direkt wieder nach Hause, da sind die Arbeitstage schon lang.
Das glaube ich,
das glaube ich.
Kennen wir auch.
Kennt
manchmal
auch
die schönen Tagestouren, ja.
Die sich manchmal dann am Ende länger anfühlen, als wenn wir einmal in die Langstrecke eingestiegen wären.
Das habe ich schon öfter gehört, tatsächlich, ja.
Obwohl ich immer diese langen Kurzstrecken, die finde ich immer ein bisschen besser noch, als wenn man kürzere Lecks, also ein Leck sind ja Flüge quasi für alle Nichtflieger und man fliegt ja auf der Kurzstrecke dann manchmal mehrere Flüge am Tag und ein Flug ist dann ein Leck. Und wenn man kürzere hat, hat man dann natürlich am Boden auch die Transitzeiten, was manchmal so ein bisschen verlorene Zeit für uns ist. Mhm. Und die langen Flüge sind dann natürlich besser, dann sammelt man Flugstunden,
ja.
Das ist dann schon gut. Ne?
Das stimmt. Außer es ist Winterchaos in München und man verbringt 3,5 Stunden mit Passagieren an Bord.
Oh,
und
das ist dann wieder passiert.
Letzte Woche, ja.
Oh,
dann haben wir wieder aussteigen lassen.
Oh,
sind gar nicht abgehoben, ja.
Oh Gott. Und wie war dann die Stimmung bei den Passagieren?
Zum Glück ganz gut. Also wir sind noch rausgerollt tatsächlich zur Richtung Enteisungsposition, aber die Situation war, um es ganz stark zusammenzufassen, so dynamisch, dass wir ja, im Cockpit mehrere Entscheidungen treffen mussten und irgendwann war die Situation für uns nicht mehr so absehbar, dass wir unsere Hände dafür ins Feuer hätten legen können, dass es alles sicher durchführbar ist. Und in dem Moment war es ein No-Brainer und es war klar, nee, dann machen wir es auch nicht.
Ja.
Und sind dann zurückgerollt und haben den Passagieren auch zum Glück gut vermitteln können, dass das die sichere Entscheidung ist und dass wir bei der Sicherheit halt nicht verhandeln.
Ja.
Und das haben die zum Glück auch verstanden.
Ja, ich meine, es ist ja auch im Interesse der Passagiere, dass ihr da nicht irgendwelche halbgaren Aktionen bringt,
genau.
Wo ihr dann so denkt, ach ja, komm, wir probieren es mal. Und,
genau,
da,
Sicherheit geht vor, auf jeden Fall.
Immer.
Und ich glaube, wenn die Leute aus dem Fenster rausgeschaut haben, haben sie das auch verstanden, warum das jetzt nicht geht.
So ist es. Und selbst wenn sie es nicht verstanden haben, das ist unser Job und den machen wir immer, egal ob die Menschen es verstehen oder nicht.
Ja, ja. Stellt ihr euch manchmal auch raus, wenn ihr, also beim Deboarding oder Boarding, so zum Hallo, Tschüss sagen oder...
Ja, das kommt tatsächlich so ein bisschen auf die Airline an. Ich habe ja gesagt, ich habe schon bei verschiedenen Airlines gearbeitet. Ich glaube, das ist so ein bisschen Kultursache. Ich persönlich mache es sehr gerne.
Mhm.
Ich bin da ja, sehr passagierorientiert. Ich möchte auch irgendwie, dass ja, so die Crew an sich ein gutes Serviceprodukt abliefert. Und ja, man denkt natürlich auch an die Passagiere, die ja auch vielleicht Anschlussflüge haben oder sonstige Sorgen. Es gibt Themen wie Turbulenz und so, wo wirklich viele Leute ganz massive Schwierigkeiten mit haben. Und nicht zuletzt mache ich es aber auch für die Sichtbarkeit einfach.
Mhm.
Also wir haben ja heute auch das Thema Frauen im Cockpit und das ist einfach immer noch ja, ein sehr rares Phänomen, leider. Und wenn man sich dann mal in die Tür stellt und ein bisschen Präsenz zeigt, dann macht das häufig einen großen Unterschied.
Super, ja.
Und da sind wir auch schon genau beim Thema Frauen im Cockpit. Hast du irgendwelche Role Models, die dich inspirieren, die dich auch vielleicht dahin gebracht haben, wo du heute bist?
Also als ich in die Fliegerei eingestiegen bin, hatte ich das nicht so wirklich. Das ist so was, was es damals halt für mich noch nicht so gab. Ich kannte persönlich keine BerufspilotInnen, als ich mit dem Segelfliegen angefangen habe. Da waren zwar viele Gleichgesinnte, die auch später ins Cockpit wollten, aber ich kannte halt persönlich niemanden, der das jetzt beruflich gemacht hätte und dem ich mal hätte Fragen stellen können oder ja, wo ich mich einfach mal hätte hinwenden können. Und das ist auch, glaube ich, was, weswegen mir das heute so wichtig ist, da auch was zurückzugeben. Ich kann nicht beurteilen, ob ich ein Vorbild bin, das müssen andere entscheiden. Aber ich möchte auf jeden Fall Ansprechpartnerin sein und Fragen beantworten können für Menschen, die ins Cockpit wollen. Und deshalb habe ich eben meinen Social-Media-Account gegründet.
Aber das ist wirklich toll. Also ich muss auch sagen, in meiner Vorbereitung zum Pilotentest habe ich mir deine Videos also immer angeguckt. Also ich gucke die mir sowieso immer an. Und ich finde, du bringst da einfach so einen tollen Spirit rüber und du motivierst Leute wirklich unglaublich mit dem, was du machst und hast dabei so eine sympathische, nette Art. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du da genau diese Rolle einnimmst, die dir da früher vielleicht gefehlt hat.
Ja. Vielen, vielen Dank, Tati. Das ist sehr lieb, dass du das sagst. Das freut mich. Das bedeutet mir viel.
Ja, deswegen machen wir die Folge ja heute auch. Das war jetzt so eine Frage, die ich hier nämlich dazwischen noch geschrieben habe, wieso wir die Folge überhaupt machen. Gerade weil es ja auch so wichtig ist, weil wir hatten das ja auch auf deiner Seite gesehen, dass du gesagt hast, okay, die haben früher so ein bisschen die Vorbilder gefehlt und dass du halt dann diese Rolle gerne einnehmen möchtest. Und das fanden wir so toll, dass wir gedacht haben, ja, da möchten wir auch einen Teil zu beitragen und eine tolle Podcast-Folge zum Thema Role Models für Pilotinnen machen und mit dir dann quasi als Vorbild für alle angehenden Pilotinnen. Das ist richtig schön, da freuen wir uns
sehr. Klasse, ja, das freut mich auch total. Ich finde es einfach auch total wichtig, dass es Vorbilder gibt in jedweder Branche. Also es gibt einmal dieses Thema Inspiration und Motivation, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Einmal für Menschen, die ins Cockpit wollen, jetzt in unserem Fall, bei unserem Thema. Auch für FlugschülerInnen, weil die Ausbildung ist alles andere als einfach und da kann man einen guten Zuspruch hier und da auf jeden Fall gebrauchen. Aber ich glaube, es geht nicht nur um Inspiration und um Motivation, sondern es geht letztendlich auch um Repräsentation. Mhm. Also gerade jetzt bei meinem Thema Frauen, das kann einen riesigen Unterschied machen, wenn du jemanden siehst, der so aussieht wie du, der so ist wie du und der diesen Job macht, den du gerne später machen möchtest. Mhm. Wenn du diese Menschen nie siehst, dann gehst du davon aus, dass es die nicht gibt und dann gehst du vielleicht auch davon aus, dass dieser Job nicht für dich ist, weil das vielleicht nicht möglich ist. Und das kann, glaube ich, wirklich einen großen Unterschied machen, dahingehend, ob du jetzt wirklich dieses Ziel verfolgst oder ob du es halt bleiben lässt. Und deshalb glaube ich, dass das immens wichtig ist.
Auf jeden Fall. Also ich meine, wenn wir da wirklich mal so in die Generation unserer Eltern teilweise, aber vor allem auch unserer Großeltern zurückgehen, da wurden ja Frauen und Männern einfach ganz bestimmte Leben vorgelebt. Das heißt, man ist ja meistens noch nicht mal auf die Idee gekommen, dass es da irgendeine andere Möglichkeit gäbe, da vielleicht bestimmte Wege einzuschlagen. Und deswegen stimmt das auf jeden Fall ja, was du sagst, dass man da einfach eine Präsenz schaffen muss, um dann quasi jungen Mädchen da auch den Weg aufzuzeigen. Das ist wirklich super, ja.
Absolut, ja. Es geht viel einfach auch ums Normalisieren. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Thema. Das versuche ich eben auch, du hast schon angesprochen mit meinem Instagram-Account, das gar nicht irgendwie jetzt so eine Wissenschaft draus zu machen, sondern halt wirklich einfach nur zu zeigen, was ich mache, wie ich arbeite, wo ich arbeite und so dieses tägliche Arbeiten auch einfach zeigen. Einfach diese Sichtbarkeit schaffen, damit Menschen einfach sehen, uns gibt es auch.
Ja. Ja, und wie funktioniert der Job überhaupt? Ich glaube, dass generell der Job der Pilotin was ist, wo sich viele Leute nicht so viel drunter vorstellen können. Klar, man weiß, okay, ihr fliegt Flugzeuge, aber womit ist das alles verbunden? Ne? Wie sieht so ein Arbeitstag überhaupt mal aus? Ne? Und welche Aufgaben habt ihr da? Und wie ist auch die Zusammenarbeit mit der Kabinencrew und so weiter? Und das sieht man ja auf deinem Profil da wirklich super und kann sich da ein tolles Bild von diesem Job machen.
Dankeschön.
Ja.
Wenn das jetzt nicht geklappt hätte, was hättest du sonst gemacht, außer Pilotin zu werden?
Also ich habe damals zugegebenermaßen etwas halbherzig die Fluglotsentests gemacht und auch bestanden.
Wow, herzlichen Glückwunsch. Die sind aber auch super schwer. Also ich meine, gut, der Pilotentest ist auch mega schwer. Also
ja, wow. Ja, das war auch Arbeit. Aber ich habe dann tatsächlich die Einstellungstests bei meiner Flugschule bestanden und konnte dann die Pilotenausbildung anfangen, glücklicherweise. Deshalb habe ich das dann nicht weiter verfolgt mit dem Fluglotsen. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich nie Fluglotsin werden wollte. Ich habe tatsächlich, ihr werdet lachen, ich habe diese Fluglotsentests wirklich nur alibimäßig gemacht als Plan B, weil ich wollte nichts anderes machen. Das war auch immer mein Dilemma. Ich wusste, ich will nur fliegen und ich kann mir auch bis heute nicht vorstellen, irgendeinen anderen Job zu machen. Und das ist halt Segen und aber auch Fluch. Und ich habe damals die Flugdutzentests deshalb gemacht, um seriös zu wirken, um sagen zu können, ich habe natürlich einen Plan B, ich habe ein Konzept, ich bin vorbereitet.
Das ist auch nur so alibimäßig.
Nicht, weil ich das irgendwie in irgendeiner Form hätte weiter verfolgen wollen.
Mhm.
Genau, also so viel dazu.
Das ist so beeindruckend, weil ich denke, also allein Fluglotsin dann auch zu werden, also ich meine, das ist ja auch ein unglaublich krasser Beruf. Also genau, für alle Zuhörer, die nichts mit der Fliegerei zu tun haben, Fluglotsen sind nicht die, die unten auf dem Vorfeld stehen und die Flieger einwinken, auch eine sehr wichtige Aufgabe. Aber was macht ein Fluglotse denn, willst du das erzählen?
Ein Fluglotse oder eine Fluglotsin regelt den Flugverkehr in der Luft, teilweise auch am Boden. Und das sind zum Beispiel typischerweise eben die, die am Flughafen im Tower sitzen. Es gibt aber auch noch andere Zentralen, wo die dann sitzen und den Verkehr dann zum Beispiel über Deutschland in der Luft steuern und die Flugzeuge eben so voneinander entfernt halten, dass sie nicht kollidieren, sondern immer genügend Abstand haben.
Ja, deswegen eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe.
Absolut. Hut ab, Shoutout an alle Fluglotsinnen da draußen.
Die müssen ja auch immer... Die haben ja nur kurze Arbeitszeiten und dann ganz lange Pause, weil dieser Job einfach so kopflastig ist und du so 120% bei der Sache sein musst, dass nichts passiert.
Absolut, Riesenverantwortung.
Ja, Wahnsinn. Verrückt.
Ich war einmal, durfte ich mal hoch in einen Tower an einem großen deutschen Flughafen und das war faszinierend. Also auch, aber das finde ich bei euch im Cockpit auch immer so faszinierend, wie unglaublich multitaskingfähig ihr seid und auch welche Aufmerksamkeit ihr habt. Also das ist ja auch oft im Cockpit so, dass man reinkommt und dann redet man miteinander und dann geht plötzlich ein Finger hoch und dann weißt du, okay, du musst jetzt den Mund halten, weil da kommt jetzt gerade ein Funkspruch rein. Aber während der Finger hochgehoben wurde, war ja schon der halbe Funkspruch. Und trotzdem hört ihr das, habt das verstanden. Und im Tower war es genauso. Da haben die auch kurz mit mir ganz normal geredet, dann den Finger hochgehalten. Und da, ich dachte mir, ich hätte das gar nicht mitbekommen. Also man hat natürlich, man ist ja darauf trainiert, ne? Aber das finde ich absolut faszinierend.
Ja, das nennt sich selektives Gehör. Das kann man zum Glück ziemlich gut trainieren. Also wenn man anfängt zu fliegen, dann ist das auch noch nicht so gut. Und dann muss man da wirklich die ganze Zeit zuhören. Aber man hat ja für jeden Flug ein bestimmtes Korb. Numerisch, also setzt sich zusammen aus Buchstaben und Zahlen und dann eben meistens der Fluglinie, die vorne weggestellt ist. Und das muss man sich dann quasi am Anfang des Fluges einmal merken und sich in den Kopf hämmern, dass das jetzt unser Rufzeichen ist. Und dann hört man mehr oder weniger mit halbem Ohr die ganze Zeit den Funk mit. Und dann, wenn dieses Callsign dann eben durchkommt, dann ist das Gehör da besonders sensibel für und dann antwortet man drauf. Also
super. Genau. Aber dann auch herausfordernd, wenn man am Tag dann vier Flüge hat und das Callsign ändert sich dann ständig. Mega cool. Jetzt haben wir als nächste Frage, gut, die Motivation, warum du Pilotin geworden bist und Motivation, Instagram zu machen, haben wir schon eigentlich beantwortet oder fällt dir noch was dazu ein?
Ja, also ich, vielleicht zu Instagram noch kurz, also ich habe mehrere Jahre jetzt eigentlich schon überlegt, dass ich sowas Richtung Mentoring halt machen möchte. Also ich möchte irgendwas so an die nächste Generation von jungen PilotInnen irgendwie zurückgeben und habe überlegt, Richtung Patenschaft, was kann man da machen? Das hat sich nie ergeben. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass man wahrscheinlich über Social Media einfach eine viel höhere Reichweite hat und ja, einen ganz anderen Impact hat und vielleicht viel, viel mehr Menschen helfen kann. Und deshalb habe ich mich halt entschieden, im Mai dieses Jahres eben meinen Instagram-Account zu gründen. Raya in the Sky heißt er. Und da möchte ich im Prinzip einerseits eben die junge Leute motivieren, ihren Weg ins Cockpit zu finden, die auch begleiten auf ihrem Weg ins Cockpit und einfach Ansprechpartnerin sein. Also genau das eben, also Fragen beantworten, begleiten, Zuspruch geben in schweren Zeiten, aber eben auch Siege feiern. Also ich freue mich immer ganz besonders, wenn mir Menschen, die jetzt in ihrer Ausbildung sind, vielleicht auch sagen, sie haben den und den Check bestanden oder ähnliches und das teile ich dann eben auch. Also es ist so eine schöne Community draus geworden in diesen paar Monaten tatsächlich schon, dass alle Leute sich dann mitfreuen, wenn jemand dann irgendwas bestanden hat. Das teile ich natürlich anonymisiert und nur noch nach Erlaubnis, aber das ist immer sehr schön und motivierend.
Richtig schön. Das hat auch schon irgendwie so halb die nächste Frage beantwortet, nämlich was der beste Outcome für dich wäre aus deinem Instagram-Account.
Ja, der beste Outcome für mich wäre einfach, Menschen für diesen Beruf begeistern zu können und gerade zum heutigen Thema passend einfach junge Mädchen und Frauen, weil ich glaube, dass ganz viele da draußen sind, die das unbedingt wollen und die aber vielleicht sich innerlich fragen, ob sie gut genug sind. Und ich glaube, das gilt nicht nur für unseren Job, sondern für ganz viele Jobs da draußen, weil das einfach so ein internalisiertes Ding ist. Das ist einfach ein gesellschaftliches Problem und ich glaube, ganz, ganz viele Mädchen und junge Frauen hadern damit, ob sie gut genug sind für gewisse Jobs und ich bin hier, um ihnen zu sagen, seid ihr.
Richtig schön.
Ja.
Oh, Hüpfelgänsehaut.
Habe ich auch. Nein, weil das ist wirklich so, weil man muss sich einfach mal überlegen, mit welchem Mindset man dann vielleicht auch aufwächst, auch vielleicht unfreiwillig. Also selbst wenn die Eltern einen dazu ermutigen, immer alles zu machen, was man machen möchte und so weiter, aber ganz unbeabsichtigt und auch durch, also dadurch, wie unsere Gesellschaft einfach ist, wird man als junges Mädchen, finde ich, unweigerlich in eine bestimmte Ecke gestellt und denkt dadurch, da ist mein Platz und andere Sachen kann ich nicht machen. Also wir kommen später auch noch zum Thema, was passiert denn, wenn eine Pilotin schwanger wird und so weiter. Das sind alles so Dinge, die werden dir dann auch gesagt, guck mal, du möchtest doch irgendwann heiraten, du möchtest doch vielleicht für deinen Mann da sein, du möchtest doch Kinder bekommen, du möchtest doch dies und das und jenes. Und dann fängt das vielleicht ganz schnell an, in einem zu arbeiten, ah, dann ist ja gar kein Platz dafür, vielleicht dann Pilotin zu werden oder irgendwo anders Karriere zu machen. Und oder ne, man hat einfach nicht das Selbstvertrauen, dann auch eigene Wege zu gehen. Also das finde ich voll schön, wie du das gerade gesagt hast.
Ja. Dankeschön. Und ja, absolut. Also ich stimme euch da absolut zu. Das ist allein, dass ihr das jetzt sofort gefühlt habt, was ich gesagt habe, zeigt eigentlich schon, dass das ein allgemeines Problem ist. Und ich glaube, das kommt so ein bisschen auch daher. Es wird langsam besser, glaube ich. Es wird immer mehr möglich, auch für Frauen. Aber es gibt einfach diesen Grundsatz, der sich einfach quer durch die Gesellschaft und durch die Branchen zieht. Und diesen englischen Satz, a man is considered competent unless proven otherwise, a woman is considered incompetent unless proven otherwise. Mhm. Also ein Mann wird grundsätzlich als kompetent angenommen, außer es stellt sich das Gegenteil heraus, und eine Frau wird erstmal als inkompetent vermutet, außer es stellt sich das Gegenteil heraus. Das ist natürlich sehr überspitzt, aber ich finde, da ist sehr, sehr viel dran. Kann ich auch später noch so ein paar Beispiele geben, wo einem das subversiv einfach immer wieder suggeriert wird, und ihr scheint das genauso zu fühlen, wie wir auch.
Also das fängt ja schon in der Schule an, wenn den Jungs gesagt wird, ja, mach mal irgendwas Mathe-mäßiges oder Naturwissenschaftliches, und die Mädels sind eher die sprachbegabten, kreativen, genau, und du dann Schublade. Schon in die eine Schublade oder in die andere gesteckt wirst, und wenn dir dein Leben lang das eingetrichtert wird, ist es auch schwierig, da wieder rauszukommen.
Absolut. Und einfach zu erkennen, dass es diese Stereotypen wirklich nur in Köpfen gibt und auch nicht in allen Köpfen, nämlich nicht in unseren.
Ja.
Das musst du halt einmal begreifen, dass dir das halt eingepflanzt wurde, ne? Und dass dann viel mehr möglich ist tatsächlich auch, wenn du dir das nicht von außen diktieren lässt. Also ja, da ist einfach ganz viel noch zu tun, ein ganz weiter Weg zu gehen. Ich habe ein Beispiel, was mir in den Kopf kommt, gerade auch so zu diesem Thema Sexismus, was es ja letztendlich auch ist. Auch wenn er manchmal in seinem schönsten Gewand daherkommt, nämlich als vermeintliches Kompliment. Mhm. Ich erlebe das häufig dann eben online, eben auch bei Instagram. Das sind dann, das kommt häufig von Männern, und das ist überhaupt nicht böse gemeint. Im Gegenteil, das ist total nett von denen gemeint. Und ich glaube denen, dass sie das aufrichtig nett meinen und nicht merken, wie das wirkt. Und das sind dann so Sprüche, die ich dann höre, wie zum Beispiel, ja, ich glaube, von dir würde ich mich auch fliegen lassen. Mhm. Oder doch, ich glaube, bei dir wäre ich in sicheren Händen. Mhm. Wo ich mir dann denke, ja, selbstverständlich. Mhm. Also, was denkst du denn?
Ja.
Selbstverständlich bist du bei mir in sicheren Händen. Also ist das jetzt dein Ritterschlag und dein Kompliment, dass du mich jetzt hier als kompetent wahrnimmst? Mhm. So, ich weiß zu 100%, dass das Sprüche sind, die Männer nicht so bekommen in dem gleichen Maß. Weil
man davon ausgeht, dass sie das...
Natürlich, dann, es kommt ja überhaupt nicht zur Sprache, weil ja schon vorausgesetzt wird, dass sie kompetent wird. Und bei mir wird es dann nochmal so benannt, oder generell, ich kann ja nicht für andere Frauen sprechen, aber jetzt in diesem Fall wird es dann nochmal benannt, um zu sagen, übrigens, ich glaube, du bist kompetent. So in Klammern, freu dich über dieses Kompliment. Und das ist halt was, wo ich dann sage, nee, kaufe ich nicht, ganz ehrlich. Mhm. Also, wie gesagt,
das ist noch als Kompliment verpackt, weil es gibt ja auch genauso den Fall, wenn eine Pilotin sich vorstellt bei der Ansage und dann irgend so ein Typ meint, oh, bei einer Frau, da steige ich gleich wieder aus.
Ja.
Also da fangen sie auch.
Also, ja, oder so Frauen am Steuer.
Ja, genau.
Ja, ich meine, da muss man natürlich auch ein Stück weit drüber stehen, weil ich kann jetzt auch meinen Seelenfrieden nicht immer davon abhängig machen, ob da jetzt irgendwer meine Leistung validiert oder nicht. Und das mache ich ja auch nicht, um Gottes Willen. Aber das ist jetzt nur so ein Beispiel. Ne? Das, wie gesagt, ich bin mir zu 100% sicher, dass diese Menschen nur nett sein wollen und eigentlich einem was Gutes wollen und was Positives rückmelden wollen. Aber daran kann man einfach diese gesellschaftlichen Strukturen häufig erkennen.
Ja, auf jeden Fall. Es ist ja, denke ich, auch bei Frauen in Führungspositionen, egal woanders oder ob es auch woanders ist, so, dass ich schon glaube, dass es für Frauen da, dass sie da mehr Effort reinstecken müssen, um respektiert zu werden. Weil allein schon auch die Erscheinung, wenn man auch zum Beispiel sehr feminin auftritt, kann ich mir auch vorstellen, wenn man sich dann einfach nett zurecht macht, dass das dann einfach auch schon bei anderen so dieses Klischee auslöst, ach, jetzt schauen wir mal, ob die das überhaupt richtig kann. Ne? Und das hat ja gar nichts miteinander zu tun. So.
Genau, das setzt ja voraus, dass es ein Entweder-Oder gäbe.
Genau, mhm. Ja.
Und ich glaube, dass das vielleicht auch so ein bisschen die Wurzel dieser, ja, dieses Schubladendenkens vielleicht ist. Also beispielsweise entweder hübsch oder kompetent.
Genau, ja.
Weil, wenn du das weiterdenkst, den Gedanken, wie beängstigend wäre die Vorstellung, dass sie beides kann.
Ja,
dann wäre sie das auch unbesiegbar. Das wäre doch scary, wenn sie wirklich, also wenn sie wirklich alles könnte.
Ja.
So. Ne, das ist
geht dann halt schon, natürlich nicht.
Nee.
Ja, und ich meine das jetzt auch gar nicht wertend. Ich meine einfach nur, das musst du auch aushalten.
Mhm.
Dann, ich will gar nicht sagen, jetzt per se als Mann oder so, weil ich will da jetzt auch gar nicht alle Männer irgendwie über einen Kamm scheren. Mhm. Aber das ist, ich glaube, dass es einfacher ist, sich auf diesen Gedanken zurückzuziehen, zu sagen, entweder hübsch, aber hat nichts im Kopf, oder mhm. also dieses Traditionelle.
Mhm. Ja.
Oder halt, ja, beispielsweise Frau im technischen Beruf,
ja,
da stimmt, hat man sofort so ein Bild im Kopf, das ist bestimmt eine graue Maus und irgendwie mhm. so ein bisschen nerdy oder so. Und all diese Stereotypen, die gibt es nicht. Und die gibt es vor allem nicht mehr. Also diese Generation heute, in unserem Alter, alle, die jetzt kommen, das ist, glaube ich, eine Generation, die einfach zeigt, so, die gibt es nicht. So, ich kann alles sein.
Ja, vor allem.
Zum Glück.
Ich weiß jetzt leider nicht mehr ihren Namen, aber ich habe neulich auch ein ganz, ganz tolles Instagram-Profil gesehen. Wenn ich es wieder finde, dann verlinke ich es mal in der Story von einer ganz tollen Frau, die jetzt ins All geflogen ist und die aber auch total feminin ist, sich zurecht macht, Kinder hat, verheiratet ist. Also
Kelly so Girardi.
Ist, ja, doch, das kann sein.
Ich bin ein großer Fan, ja.
Oh, ich finde das so beeindruckend. Ich habe mir ihr Instagram angeguckt und ich dachte mir, wow, also sie zeigt wirklich, dass man alles machen kann. Also,
absolut.
Und das auch alles zusammen geht. Und das fand ich fand das so unglaublich. Hat sie ja Videos gepostet, wie sie dann wirklich sich von ihren Kindern verabschiedet hat. Die sind auch noch relativ klein, 3 oder 4, glaube ich. Und dann fliegt sie ins All und kommt zurück und schließt als erstes ihre Tochter irgendwie so in den Arm. Ich fand das unglaublich.
Voll schön. Cool. Genau, ja. Das, also für die ZuhörerInnen, der Account heißt Kelly Girardi. Das ist eine weibliche Astronautin aus den USA, die mit, ich glaube, Virgin Galactic jetzt ins All geflogen ist. Und ja, sie ist, wie du schon sagst, Tati, das beste Beispiel dafür, dass man alles sein kann. Also sie ist Mutter, sie ist Taylor Swift-Fan, ja. Sie ist extrem weiblich, sie ist total lebensfroh, authentisch und charismatisch. Und ja, das zeigt es halt so ein bisschen. Mhm. Sie kriegt natürlich auch ihren Shitstorm ab für diese Dinge, weil auch sie sich natürlich ständig anhören muss, wie kannst du ins All fliegen, wenn du ein Kind hast,
ja,
und all diese Dinge. Aber sie ist vor allem eine unfassbare Inspiration. Also wie gesagt, ich bin großer Fan.
Ja, total. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei.
Dann kommen wir mal zu unseren Fragen zurück. Was hat sich in der Situation für Frauen im Cockpit geändert, seit du in der Luftfahrt bist?
Also es gibt die ICAO, das ist die, also sozusagen die Dachorganisation der internationalen zivilen Luftfahrt. Die veröffentlicht immer Zahlen zu Frauen in der Verkehrsluftfahrt weltweit. Und da ist es so, dass beispielsweise 2016 der Anteil noch bei 3,6% lag.
Oh, und dann so wenig.
Wahnsinn. Ja. Und 2021 schon bei 4%, also schon über 10% Steigerung in diesen 5 Jahren, was ja schon mal gut ist. Jetzt für 2023, allerdings nur in Europa, liegt er bei 4,2%.
Mhm.
Ich habe jetzt keine Zahlen für 2010 oder 2013 gefunden, wann ich angefangen habe. Aber ich nehme mal an, dass es eine stetige Steigerung gab. Aber allein die Tatsache, dass wir immer noch einstellig sind und zwar immer noch unter 5%, ist eigentlich
so wenig,
unglaublich. Und da müssen wir dringend was dran ändern.
Auf jeden Fall. Wie war das bei dir damals auf der Flugschule? Warst du das einzige Mädel in deinem Kurs oder gab es da mehr?
Bei mir gab es überdurchschnittlich viele. Es gab 23 Personen in meinem Kurs und davon waren 5 Mädels.
Super.
Das waren aber sehr viele. Also alle anderen Flugschulkurse hatten so 1 bis 2 Mädels im Kurs.
Mhm. Wahnsinn. Ich frage mich wirklich, woran das liegt, ob das echt ist, dass man irgendwie jungen Mädels beibringt, so, ja komm, sowas Technisches ist nichts für dich. Oder, also es ist ja unglaublich, das ist ja so, so wenig.
Also, ja, das stimmt. Also ich glaube, es ist eine Mischung aus verschiedenen Faktoren. Ich kann es natürlich auch nicht genau sagen, woran es liegt. Es ist, glaube ich, einerseits halt diese fehlenden Aushängeschilder, dass man es halt sieht, dass es normaler wird und dass es auch einfach vielleicht schon idealerweise kleine Mädels sehen, die sehen so, ja, nö, klar, da kann man auch hin. Oder meine Mutter, meine Tante ist im Cockpit schon gewesen. Oder diese Normalisierung, die fehlt halt ein Stück weit noch. Aber da arbeiten wir ja dran.
Ja.
Und ich glaube, dazu kommt tatsächlich dieses sich zutrauen.
Mhm.
Ne? Sich zutrauen, weil es ist ja auch ganz oft so dieses typische Phänomen, wenn du eine Ausschreibung hast für eine Stelle und da sind 5 Anforderungen aufgelistet, was der Job halt mit sich bringt, was man selber mitbringen soll, dann, und du würdest jetzt nur drei erfüllen, dann würde ein Mann sich halt mit den dreien bewerben. Ja, stimmt, und dann gibt es ja so dieses Saying, so würde sich mit drei bewerben und sagen, warum bin ich noch gut aufgestellt, und eine Frau hätte vielleicht vier und würde sagen, nee, ich erfülle nicht alles, ich kann es auch direkt sein lassen.
Ja.
So, und also das ist, glaube ich, so ein bisschen auch dieses Zutrauen, was nach wie vor ein Thema ist.
Ja. Wie ist es für dich, in so einer Männerdomäne zu arbeiten, die es ja leider immer noch ist?
Es ist immer noch eine Männerdomäne, wenn man sich die Zahlen anguckt, die ich gerade genannt habe. Aber wenn man es jetzt ganz genau nimmt, ist es ja gar keine reine Männerdomäne, weil wir ja immer mit Cockpit und Kabine fliegen. Und die Kabine ist ja sehr gemischt, aber hauptsächlich dann doch oder überwiegend weiblich, sodass ich ja ständig auch von Frauen umgeben bin, auch von starken Frauen.
Ja.
Auch wenn das Cockpit natürlich männlich geprägt ist. Und ja, ich habe das große Glück sagen zu können, dass es tatsächlich im Cockpit jetzt keine Rolle spielt. Also ich habe weder das Gefühl, dass ich übervorteilt werde, noch dass ich benachteiligt werde. Und von daher habe ich das Gefühl, dass ich da absolut auch den Respekt bekomme und ein gleichwertiges, wertvoller Teil des Teams bin. Und ich habe jetzt gerade auch die besondere Situation, dass ich mit vielen Kapitänen fliege, die vorher andere Flugzeugmuster geflogen sind, die noch relativ neu auf dem Airbus sind, die also insgesamt sehr, sehr viel Erfahrung haben, aber eben deutlich weniger Erfahrung auf diesem aktuellen Flugzeugmuster Airbus A320 als ich jetzt beispielsweise.
Ja.
Die können natürlich super fliegen auf dem Muster, aber wenn es dann eben um so Feinheiten geht und kleine Tipps und Tricks, dann muss ich sagen, wertschätzen die halt nicht nur meine Erfahrung, sondern nutzen die auch ganz gezielt als Ressource. Und von daher fühle ich mich da wirklich absolut respektiert.
Super. Ich glaube, wir hatten uns vorhin drüber unterhalten, aber ich glaube, im Podcast noch gar nicht erzählt, wie lange du insgesamt schon fliegst, oder?
9,5 Jahre.
9,5 Jahre, genau. Ja, Wahnsinn. Auf der Kurzstrecke quasi, auf dem Muster auch, was du jetzt fliegst.
Ja, ich bin Airbus-Kind von Anfang an.
Sehr, sehr schön.
Dann lass uns doch mal ein bisschen über deine Ausbildung sprechen. Hast du da irgendwelche Hürden in der Ausbildung gehabt, auch speziell als Frau? Und wenn ja, wie hast du die überwunden?
Also ich muss sagen, so dass die größte Hürde für mich eigentlich immer so, so meine Selbstzweifel waren. Also mir hat es jetzt nie an Willenskraft gemangelt oder an Ehrgeiz oder an Fleiß auch, sondern ich habe immer so ein bisschen diesen Druck gespürt oder ja auch diese Angst, dass es vielleicht nicht genug ist, auch wenn ich alles gebe. Da haben wir ja vorhin schon mal drüber geredet, dass es wahrscheinlich nicht nur mir so geht. Und was mir da hilft oder eigentlich begleitet mich das auch bis heute tatsächlich, ist tatsächlich, mich jetzt nicht ständig zu hinterfragen. Mhm. Also das kann man sich tatsächlich abtrainieren.
Sehr gut.
Und sich halt auch immer wieder vor Augen zu führen, ich bin nicht da, wo ich heute bin oder auch damals in der Ausbildung war, durch Zufall.
Ja.
Ich bin nicht zufällig da hängen geblieben, als Girls' Day war. Und
also, Girls' Day, stimmt. Das hat schon wieder ganz vergessen.
Ich habe jeden einzelnen Schritt dieses Weges mir hart erarbeitet und ich habe große Opfer dafür gebracht und ich habe alle großen Entscheidungen in meinem Leben darauf ausgerichtet, diesen Beruf machen zu können und da hinzukommen, wo ich heute sein darf. Und das ist kein Zufall, dass ich da bin und ich mache das gut und ich habe meinen Platz hier.
Auf jeden Fall, ja.
Und sich das immer wieder vor Augen zu führen, das hilft auf jeden Fall.
Ja, was man auch schon alles geleistet hat einfach, ne? Weil ich meine, das ist ja eine unglaublich, also allein die Einstellung ist ja schon sehr anspruchsvoll. Also ich meine, gerade diese Pilotentests, die haben ja unfassbare Durchfallquoten. Also allein, dass du das geschafft hast, dann hast du noch den Lotsentest geschafft. Ich bin ja völlig begeistert. Und dann die ganze Ausbildung ist ja unfassbar. Also ich habe mal ein Bild von einem Co-Piloten von uns gesehen, der hat mir da mal die ganze Theorie gezeigt, die ihr da lernen müsst. Das war ein Berg, der, also ich zeige es jetzt gerade, ihr könnt das leider nicht sehen, aber der war, glaube ich, keine Ahnung, 1,5 Meter hoch mit Papier und Ordnern und was der alles für seine oder für eure Theorieprüfung, die ihr ja dann auch erstmal machen müsst, lernen müsst. Also sehr beeindruckend, ja.
Krass.
Aber das muss man sich generell immer wieder vor Augen führen. Also auch in anderen Berufen und grundsätzlich einfach Thema Selbstvertrauen. Das ist ja in allen Bereichen so wichtig. Und ich muss auch sagen, was ich mir jetzt angewöhnt habe, ist, mich auch mal selber zu belohnen. Irgendwie, ne?
Total.
Das muss man auch mal machen. Machst du das auch?
Absolut. Also das ist super wichtig. Also wie gesagt, einmal sich das vor Augen zu führen, dass das ja letztendlich, ja im Prinzip so dieses Imposter-Syndrom so ein bisschen zurückzuhalten, genau, also dieses Hochstapler-Syndrom, dass diese diffuse Angst, dass irgendwann rauskommt, dass man in Wahrheit ja gar nichts kann und ja. dann wird man mehr oder weniger enttarnt und dann wissen es alle, dass man hier nur durch Zufall irgendwie sich durchgewurschtelt hat. Das ist ja, ja alles, das ist ja wie so ein kleines Monster im Kopf, das man immer irgendwie klein halten muss. Und ich bin davor genauso wenig gefeit wie wahrscheinlich ihr oder so. Und das meinte ich halt eben damit, dass man da aktiv gegenarbeiten muss, dass es eine Kopfarbeit ist. Und absolut dieses Thema Selbstfürsorge, was du auch ansprichst. Also ich glaube, das kommt dann auch mit der Erfahrung und auch mit steigendem Alter, dass man ja mehr auch weiß, was seine Bedürfnisse sind und besser in der Lage ist, auch darauf einzugehen, sich Pausen zu gönnen, auch mild mit sich zu sein, gut mit sich zu sein. Und ich glaube, man lernt auch mit der Zeit, sich dann besser zu regulieren. Mhm. Das hilft dann auch.
Auf jeden Fall, ja.
Wie schwer hast du die Ausbildung empfunden? Hast du dir leicht getan oder...
Also ich kenne keinen einzigen Flugschüler und keine einzige Flugschülerin, die sich leicht getan hat. Ich muss wirklich sagen, dass ich die Ausbildung schon als sehr hart empfunden habe. Also sie bringt einen auf jeden Fall an seine Limits. Jetzt rückblickend muss ich sagen, es ist ganz gut so, dass es eine harte Schule war, auf eine Art, weil ich einfach rückblickend gemerkt habe, dass es diese Resilienz unheimlich schult. Also wirklich dieses Durchhaltevermögen. Und ich habe auch im Nachhinein erst gemerkt, was für ein wichtiger Skill das auch fürs Cockpit selbst ist. Also dass es in gewisser Weise auf einer Metaebene auch Teil der Ausbildung ist, sich durch diese harten Phasen durchzukämpfen. Und das sage ich auch FlugschülerInnen, die sich schwer tun, immer wieder auf meinem Account, dass das Teil der Ausbildung ist, lernen durchzuhalten bei so schweren Phasen, weil niemand PilotInnen will, die die Flinte ins Korn werfen, wenn es schwierig wird oder wenn es Notfall gibt, die dann sagen, ja gut, jetzt
gebe ich auf.
Jetzt gebe ich auf, jetzt kann ich auch nicht mehr, das braucht man halt nicht. Und deshalb ist das eine ganz wichtige Fähigkeit, die man eben lernt in der Ausbildung.
Super spannend.
Ja.
Eine andere Frage war, ist die Ausbildung wirklich so teuer? Das interessiert ganz viele Leute.
Ja, sie ist teuer. Ich glaube ehrlich gesagt, dass sie zu meiner Zeit sogar noch teurer war. Und das ist natürlich für viele Leute schwer zu finanzieren. Und das ist ein großes Problem, absolut. Glücklicherweise gibt es bei ganz vielen Flugschulen Finanzierungskonzepte. Und da also sich am besten mal schlau machen, da arbeiten auch viele Flugschulen mit Banken zusammen. Ich gebe hier keine Finanzberatung, aber da gibt es zum Glück ein paar Konzepte, wie es finanzierbar ist. Und ja, die Ausbildung ist absolut teuer. Aber man muss auch sagen, dass es auch notwendig ist, weil man möchte eine qualitativ gute Pilotenausbildung haben. Das hat einen direkten Einfluss auf die Flugsicherheit. Niemand möchte mit Piloten fliegen, die so mit Ach und Krach gerade das Nötigste gelernt haben, sondern man möchte eine fundierte, gute Ausbildung haben. Und gut, es ist teuer, das ist einfach so.
Ja. Wie hast du das gemacht?
Die Ausbildung finanziert, meinst du? Also ich hatte die Möglichkeit und auch das Glück, dass ich auf einer Flugschule war, wo ich einen Teil der Ausbildung vorfinanzieren konnte. Mhm. Und dann habe ich das zurückgezahlt, als ich dann im Job beschäftigt war.
Verstehe.
Und was die Lebenshaltungskosten anging, da haben mich meine Eltern dann damals unterstützt.
Ja, das ist tatsächlich sehr gut, wenn man da dann auch die Möglichkeit hat und auch dieses Zurückzahlen. Ich meine, später verdient man ja auch gut. Also von daher, das sind ja dann auch kleine Beträge, die dann da monatlich abgehen. Ne? Und ich meine, es gäbe sogar so Versicherungen, die man abschließen kann, wenn man innerhalb der ersten 5 Jahre nach, also nachdem man anfängt zu fliegen, zum Beispiel durch irgendeinen blöden Zufall fluguntauglich werden würde. Oder? Weißt du da mehr drüber?
Jetzt speziell, was diese Finanzierung der oder die Rückzahlung der Ausbildungskosten angeht, nicht. Da kenne ich mich jetzt zu wenig aus.
Ja, ich meine, irgendwer hätte mir das jetzt neulich erzählt, dass es da so Versicherungen gäbe, dass wenn du dann innerhalb von 5 Jahren nach dem Antritt quasi fluguntauglich wirst, dass diese Versicherung dann sogar greifen würde und dann quasi deine Kosten übernehmen würde, wenn du sie da noch nicht zurückgezahlt hast.
Ah, verstehe. Okay.
Irgendwie, ja. Aber da, wie du sagst, da gibt es ja super viele Möglichkeiten. Also am Finanziellen sollte es da nicht scheitern. Ne?
Ja, es ist wie gesagt nach wie vor viel Geld und ich möchte da auch niemanden irgendwie abtun, der sagt, das ist zu teuer, ich kann das nicht leisten oder so. Es ist nach wie vor ein großes Problem, aber ja, wie ich schon gesagt habe, es gibt leider keinen Spielraum da, großartig zu sparen, weil das einfach so massiv wichtig ist, dass die Ausbildung gut ist.
Und währenddessen arbeiten ist wahrscheinlich auch, wenn es jetzt nicht im Social-Media-Bereich ist,
Also ich kenne ein paar, die es gemacht haben, also die beispielsweise in der Kabine waren und dann an ihren freien Tagen und am Wochenende und so weiter die Ausbildung fürs Cockpit gemacht haben. Also wirklich massive Doppelbelastung, wirklich durchgezogen. Aber ja, also das kann man durchaus auch machen. Also gerade den ATPL, das ist diese Verkehrspilotenlizenz, kann man auch modular machen an manchen Flugschulen, also immer so dann in Teilen. Also da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Aber da kann man auch immer die Flugschulen direkt besuchen oder anschreiben, sich informieren. Da gibt es wirklich viele, viele Möglichkeiten.
Super, cool. Ich wusste das gar nicht, dass man das, das wäre dann quasi wie so ein Teilzeitstudium, was man dann auch auf eine längere Zeit zieht wahrscheinlich und dann kürzere Blöcke hat, die man zwischen in seine freien Tage dann legen kann.
Ja, also so. Das kommt ein bisschen auf die Flugschule an, wie das dann genau abläuft. Ja. Aber ja, also es gibt verschiedene Modelle. Grundsätzlich ist es halt so, dass du verschiedene Fluglizenzen hast und dann immer die Lizenz noch erweiterst, bis du halt ganz oben angelangt bist bei der Verkehrspilotenlizenz. Das heißt, du kannst immer so eine Lizenz noch on top machen und dich dann auch so vorarbeiten.
Nächste Frage ist, wie wohnt man während der Ausbildung, wenn man da nicht so viel Geld zur Verfügung hat und ja...
Ja, also...
Wie läuft das ab?
Also ich habe im ersten Teil, also es gab so zwei Teile, wo es jetzt um die Theorie ging bei mir in der Ausbildung. Im ersten Teil hatte ich eine eigene Wohnung. Das war damals meine erste eigene Wohnung. Und im zweiten Teil habe ich mir mit meinem Freund damals ein WG-Zimmer geteilt.
Ach krass.
11 Quadratmeter, Souterrain.
Wow.
Mit Schimmel, yay.
Mit Schimmel auch noch.
Oh, ich glaube, alle Studierenden können relaten. Genau, also ja, im Prinzip wie wenn man Studi ist.
Verstehe. Genau, über Zweifel haben wir ja vorher schon mal ein bisschen gesprochen und über Selbstzweifel vor allem. Und ich glaube, da können wir alle relaten, dass da keiner davon, wie nennt sich das, wie sagt man das,
befreit ist.
Danke.
Oder davor gefeit ist.
Genau.
Ja. Wie hast du das da erlebt? Das ist ja tatsächlich, also du hast ja vorhin schon gesagt, natürlich, man hat so seine eigenen Dinge, mit denen man ja immer auch zu kämpfen hat. Und ich glaube, wichtig ist da auch, dass man das ja normalisiert, ne? Dass es nicht automatisch bedeutet, wow, ich habe jetzt Selbstzweifel, das heißt, das ist nichts für mich, sondern wie gehe ich dann damit um, oder? Was würdest du dazu sagen?
Absolut. Also das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also wir haben vorhin darüber gesprochen, dass es diese Zweifel gibt. Oder ich habe auch gesagt, dass sie mich bis heute begleiten. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, eben das auch zu normalisieren, weil die Zweifel ja besagen, dass man die ganze Zeit Angst hat, dass was mit einem falsch ist oder dass man nicht genug ist. Und man hat ja automatisch auch die Annahme, dass selbst diese Zweifel falsch sind. Und allein das einfach mal zu nehmen und zu sagen, nein, das ist okay, jeder hat das oder fast jeder hat das, das finde ich halt auch ganz, ganz wichtig und ja, das ist eine ganz wichtige Message, die häufig zu kurz kommt, absolut.
Ja.
Ich finde auch, dass es gar nicht nur auf den Pilotinnenberuf bezogen ist, sondern eigentlich in jeden Job und in jeden Lebenslage als Frau.
Ja. Auf jeden Fall und ich meine, man hätte ja auch keine Selbstzweifel, wenn man das, was man gerade macht, nicht wirklich unbedingt machen wollen würde. Ne? Weil wenn es einem einfach egal wäre, hätte man dann ja vielleicht gar nicht so diese Motivation, dass man sagt, ich habe Angst, da jetzt zu versagen, weil man sich denken würde, ja gut, und wenn, dann ist es mir eh egal. Aber ich denke wahrscheinlich gerade in Bereichen, die man halt unbedingt machen möchte und die einen auch erfüllen und für einen toll sind, gerade da, das ist ja wie wenn man irgendwas Tolles geschenkt bekommt, was man ganz, ganz toll findet und man will es nie wieder verlieren, so ein bisschen. Ich meine, da bekommt man ja erst dann auch solche Zweifel und dann ist es ja völlig normal, einfach.
Total.
Würde ich sagen, ne?
Also es hat auf jeden Fall auch positive Aspekte, wie du schon sagst, dass man sich ganz intensiv mit einer Sache auseinandersetzt und dass man sich auch selber hinterfragt, hat ja auch positive Seiten. Es darf halt nicht zu destruktiv werden.
Ja, ja.
Und dieser latente Zweifel an sich, das ist, glaube ich, was vieles einfach überschatten kann.
Mhm.
Ja.
Dann lass uns ein bisschen über Vorurteile sprechen.
Okay.
Bis welchen Vorurteilen begegnest du und von wem kommen diese Vorurteile am meisten in deinem Arbeitsalltag?
Also die Vorurteile, die mir begegnen, die haben natürlich mit meiner Rolle als Frau im Cockpit zu tun. Das ist natürlich so das Sichtbarste oder was als erstes ins Auge fällt. Und wie ich vorhin schon mal angedeutet habe, es kommt tatsächlich nie von KollegInnen.
Mhm.
Also meistens dann aus Passagierreihen oder eben online. Ja, bei Passagieren ist es dann auch manchmal interessant, weil es eben nicht nur jetzt irgendwie Männer sind oder so. Also wir sind da ja sehr, sehr, wie soll ich sagen, deutlich jetzt gerade, dass, was die Probleme von vielen Frauen sind oder dass Männer da vielleicht viele Themen auch fördern. Aber ich muss sagen, dass solche Vorurteile natürlich auch von Frauen selbst reproduziert werden. Und ich hatte ein Erlebnis vor ein paar Jahren, es ist bestimmt schon 6, 7, 8 Jahre her, da sind wir beispielsweise ins osteuropäische Ausland geflogen, relativ ländliche Destination. Das ganze Publikum an Bord war auch, Also ich habe es jetzt sehr, ich würde sagen, landwirtschaftlich geprägt gelesen. Und ich habe den Flug durchgeführt als Pilot Flying, habe dementsprechend meine Passagieransage im Flug auch gemacht, mich vorgestellt, auch gesagt, dass ich fliege und habe mich dann auch zum Verabschieden in die Tür gestellt. Und dann stieg eine sehr alte Frau aus, die also nochmal auf gebrochenem Deutsch eben fragte, ob ich geflogen bin und mich dabei mit so einem Blick, ich sag mal so eine Mischung aus Entsetzen und Misstrauen angeschaut hat. Und als ich das dann bejahte, sagte sie dann mehr oder weniger, ja, dann nächstes Mal bitte wieder ein Mann. Und war so ganz verstört und ging raus. Und als dann alle Gäste ausgestiegen sind, waren die beiden Kabinenkolleginnen, die mit mir vorne standen, sichtlich empört und sagten, ach, das kann doch nicht wahr sein, dass sie das sagt und das zu dir auch noch als Frau. Und ich habe es aber in dem Moment, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ich habe es irgendwie einordnen können. Also ich habe ihnen dann auch gesagt, diese Frau, die hat in ihrem soziokulturellen Kontext, wahrscheinlich in ihrem ganzen langen Leben, noch nie eine Frau in einer Führungsposition gesehen. Mhm. Eine Frau, die so viel Verantwortung trägt. Mhm. Natürlich ist ihr das nicht geheuer. Mhm. Natürlich ist sie da erstmal komplett verstört und sagt, nee, ich möchte zurück zu den alten Mustern, das, was ich kenne, das soll ein Mann machen. Und mein Job ist es dann, das nicht persönlich zu nehmen, sondern das einzuordnen und mich vielleicht ein bisschen zu freuen, denn das nächste Mal, wenn diese Frau von einer Frau geflogen wird, ist es für sie vielleicht ein bisschen normaler und sie ist nicht mehr so verstört.
Stimmt, ja.
Da passt auch die nächste Frage ein bisschen dazu. Hast du das Gefühl, dass du anders behandelt wirst als Männer im Cockpit? Also zum Beispiel nicht auf gleicher Augenhöhe?
Tatsächlich gar nicht. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass im Cockpit, dass ich da sehr gleich behandelt werde. Ich habe natürlich jetzt nicht die Brille, also den Blick durch die Augen eines Mannes. Ich habe den Vergleich nicht, wenn du so willst, weil ich kann ja nicht anders als Frau sein, aber ich habe da überhaupt gar nicht das Gefühl, dass da irgendein Unterschied gemacht wird. Das ist meine persönliche Erfahrung, das kann woanders ganz anders sein. Bei uns ist es halt so in der Unternehmenskultur, dass da auch ein Fokus auf Gleichberechtigung gelegt wird und das auch jeden Tag so gelebt wird. Und da bin ich auch sehr froh und glücklich drüber. Also da habe ich glücklicherweise überhaupt keine Probleme.
Ja, das ist ja wirklich toll, weil am Ende kommt es ja auch wirklich darauf an, ob ihr, ne, ihr habt die gleiche Ausbildung, ihr habt die gleiche Expertise, das gleiche Wissen und arbeitet genau gleich gut. Und das finde ich auch gut, dass da gerade auch von den Airlines ganz viel Arbeit ja auch im Hintergrund stattfindet mit Gleichberechtigung. Dann gibt es ja auch viele Stellen, die sich dann gerade auch Thema Sexismus und so weiter einsetzen, sexuelle Belästigung und so weiter. Da wird ja ganz, ganz viel gemacht, dass sowas natürlich nicht stattfindet. Und ich finde auch, das, was wir bis jetzt erlebt haben, ist ein sehr professioneller Umgang zu jeder Zeit.
Ach, das freut mich, dass ihr auch die Erlebnisse
habt. Auf jeden Fall, ja.
Ja. Super. Ich muss sagen, wo es ein bisschen anders ist, muss ich aber sagen, ist, wenn ich auf meiner Crewliste sehe, dass wir eine weibliche Person im Cockpit haben, dass ich mich da wirklich besonders freue. Also das ist sowas, wo ich sagen würde, das wäre jetzt anders. Also wenn ich jetzt einfach eine Crewliste nur mit Männern sehe, denke ich mir halt so, naja gut, okay, da sind halt jetzt wieder Michael, Christoph und Christian. Die heißen auch immer alle gleich.
Das
ist so lustig. Jetzt sind wir wieder bei Klischees. Aber ich
das kann
immer
ich das bestätigen.
Ja, oder? Irgendwie die Männer im Cockpit heißen immer Christoph, Christian,
Hans. Andreas.
Hattest du mal einen Hans? Ne? Ja. Andreas, weiß ich nicht, Michael,
also
Markus.
Nicht immer, aber es gibt sehr viele Häufungen. Aber ich meine, die Namenshäufungen gibt es wahrscheinlich in anderen Branchen auch.
Also. So wie die Lisas und die Lenas.
Ja, genau.
Im Büro wahrscheinlich.
Ja, nee, und da
freue oder auch bei uns immer. In der Kabine.
Ja.
Das stimmt.
Ja. Nee, und da freue ich mich immer, wenn, ich bin nämlich tatsächlich auch einmal mit einer reinen Männercrew geflogen. Mhm. Das hatte ich noch nie. Also wirklich reine Männercrew, auch in der Kabine. Und ich war das einzige Mädel in der Crew. Und dann war das eine Kurzstreckentour und dann wurde der Co-Pilot ausgewechselt und dann kam eine Frau und ich habe mich so gefreut. Ich habe gesagt, Gott, komm in meine Arme. Und,
Hattest du schon mal einen All-Woman-Flight?
Ja, tatsächlich schon 2-3 Mal. Wobei, ich muss gerade überlegen, vor 2 Wochen hatte ich tatsächlich einen Flugtag, wo nur ein männlicher Kabinenkollege dabei war, sonst waren wir auch nur Frauen. Aber ich hatte das sogar schon vor ein paar Jahren mal, dass wir mit All-Female geflogen sind, also nur Frauen. Und dann, als wir fertig waren mit unserem Tag, dann haben wir den Flieger abgestellt und an die nächste Crew übergeben und das war ein All-Male-Flight. Das heißt, wir haben eine rein weibliche Besatzung an eine rein männliche Besatzung
ja, so ein Zufall.
Das war schon richtig witzig, ja. Also sowas gibt es auf jeden Fall auch, ja.
Aber merkst du da auch Unterschiede in der Arbeit mit einer weiblichen Kapitänin oder männlichem Kapitän? Oder würdest du auch sagen, das ist komplett gleich?
Also das, und das halte ich für eine sehr gesunde Entwicklung, tatsächlich nicht. Also und das wirft natürlich wieder die Frage auf, warum zum Teufel es so wenige Frauen gibt, wenn es eben keinen Unterschied gibt. Wie gesagt, das sind, und das muss ich wirklich sagen, meine subjektiven Erfahrungen, die ich gemacht habe. Das kann sehr gut sein, dass es für andere Menschen ganz anders gelaufen ist, dass sie ganz andere Erfahrungen gemacht haben. Ich habe nicht den Eindruck, dass es irgendein anderes Arbeiten ist. Die Frauen haben meistens Handcreme dabei, die Männer nicht. Das ist halt, ja, es ist vielleicht Klischee, aber... oder sie wollen Handcreme, wenn ich eine Runde schweiße.
Ja, genau. Der Kapitän guckt dich dann eher komisch an, wenn du sagst, magst du auch?
Nein, die lehnen einfach dankend ab. Also das ist, genau. Also man, für alle ZuhörerInnen, man braucht schon viel Handcreme an Bord. Also wenn man der Typ dafür ist, weil die Luft einfach sehr, sehr trocken ist.
Mhm. Kann ich bestätigen. Ja, und das sagt mir meine Nagelfrau auch jedes Mal. Ich verwende zu wenig Handcreme. Ich verwende sie jeden Tag, aber ich arbeite halt im Flugzeug. Es genau. Geht halt nicht anders.
Ja, und ich finde, da muss man auch genau die richtige Handcreme finden, weil viele Handcremes, die trocknen die Hände einfach noch zusätzlich aus, habe ich das Gefühl. Und ja,
da habe ich einen Tipp für dich nachher.
Oh, oh ja, oh, das kannst
das ist
du
dein Heldin-Favorite,
kannst du das
natürlich da habe ich, hab ich einen anderen, aber ich auf jeden Fall.
Sehr gut.
Okay, die nächste Frage spielt da auch nur so ein bisschen mit rein. Kommt es manchmal zu einem Generationenkonflikt? Die Altersstrukturen bei uns Fliegern sind ja oft sehr durchmischt.
Ja.
Also Generationenkonflikt jetzt nach meiner Erfahrung eigentlich nicht unbedingt. Also natürlich hast du den Effekt, wenn du mit einem Menschen fliegst, der zum Beispiel wesentlich älter ist als du selbst, dass man dann vielleicht nicht so viele Themen hat, die beide eben interessieren oder so. Was nicht heißt, dass sich keine Gespräche ergeben, aber die Schnittmenge ist natürlich eine ganz andere, wenn du ein ähnliches Alter hast. Aber Konflikte in dem Sinne, nee. Ganz ehrlich, das ist jetzt eine unspektakuläre Antwort,
aber, ja, aber ist doch
glücklicherweise, ja, das, deshalb sage ich sehr, sehr gesund, aber bis jetzt tatsächlich nicht. Ne?
Aber ich glaube, wir haben halt auch einfach echt ein tolles Recruiting irgendwie, also in der Fliegerei, weiß ich nicht, da werden irgendwie auch in der Kabine ja Leute rausgesucht, die gut miteinander harmonieren im Cockpit. Ihr seid ja auch dann wahrscheinlich ein bestimmter Typ Mensch halt einfach, der von Grund auf wahrscheinlich, egal welches Geschlecht, einfach super harmoniert, damit ihr da vorne gut zusammenarbeiten könnt, oder?
Also man hat natürlich trotzdem ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, aber du hast recht, dass man einerseits auch danach ausgewählt wird, dass man natürlich teamfähig ist, konfliktfähig ist und auch umgänglich ist als Mensch. Also jetzt, was Persönlichkeitsmerkmale angeht, nicht in die Extremen abschweift. Also weder beispielsweise unglaublich individualistisch ist, noch der absolute Mitläufer, sondern halt ein gesundes Mittelmaß. Was, wie gesagt, nicht bedeutet, dass man keine Persönlichkeit hat, sondern einfach, dass man insgesamt mit einer sehr großen Anzahl an Menschen gut zurechtkommt. Und das ist halt super wichtig, dass du halt nicht jeden Tag immer, oder dass nicht jeder sein eigener Paradiesvogel ist, auf den man sich komplett einstellen muss, weil das einfach absolut hinderlich ist. Denn es geht ja immer noch um die Sache. Wir sind alle Menschen, wir können alle unsere Persönlichkeiten mitbringen. Das ist auch total wichtig, dass wir unsere Arbeit als Menschen machen und nicht als Roboter. Und trotzdem geht es um eine Sache und um dieses Ziel, was wir haben, einfach jeden Flug sicher durchzuführen. Und da darf sowas natürlich nicht im Wege stehen.
Strebst du es später an, Kapitänin zu werden?
Ja, auf jeden Fall. Das wäre so auf jeden Fall ein weiterer Schritt in der Karriere. Wobei ich sagen muss, dass ich es damit auch nicht so eilig habe. Das dauert bei mir ohnehin noch ein paar Jahre. Das ist auch von Airline zu Airline sehr unterschiedlich. Hängt von vielen Faktoren ab, beispielsweise wie viele alte Kapitäne und Kapitäninnen in Rente gehen und wie viele neue danach geschult werden. So ist das eben in jeder Airline unterschiedlich. Bei mir dauert es, wie gesagt, noch ein bisschen was, aber ich fühle mich sehr, sehr wohl in meiner Rolle als First Officer und habe da sehr viel Spaß dran, eben auch von rechts zu fliegen. Für die, die es nicht wissen, man ist als Kapitän im linken Sitz im Cockpit unterwegs und als First Officer oder Erster Offizier im rechten Sitz. Und der rechte Sitz ist meiner und da fühle ich mich also sehr wohl.
Sehr schön.
Und dann wäre ja der erste Step dann wahrscheinlich auch dein Wechsel dann auf die Langstrecke, oder? Wann würde das für dich anstehen?
Dazu halte ich mich jetzt mal bedeckt. ich werde auf jeden Fall das online verkünden, wenn es soweit ist. Aber bleibt auf dem Laufenden.
Alles Schatz unbedingt bei ihr auf
Instagram vorbei. Immer bei Raya in the Sky updaten. gibt es auch noch sonst ganz viele tolle Reels, die euch die Zeit auf der Kurzstrecke versüßen, bis es dann irgendwann vielleicht auf die Langstrecke geht.
Hast du schon irgendwelche negativen Erfahrungen machen müssen und wirst du manchmal anders behandelt, weil du eine Frau bist im Cockpit?
Also, ja, wie schon erwähnt, von KollegInnen nie, von Passagieren manchmal, aber auch eher selten. Wo es schon passiert ist, ich meine, wir wissen ja alle, es gibt Länder und Kulturen, in denen ist die Vorstellung, dass eine Frau in der Hierarchie über einem Mann steht, schlichtweg absurd. Mhm. Und solche Destinationen gibt es auch in unserem Streckennetz. Dementsprechend haben wir natürlich auch mit Menschen zu tun, die eben so geprägt sind. Und da hatte ich auf jeden Fall schon negative Erfahrungen in so einem Land, beispielsweise mit einem Rampagenten. Also das ist für die ZuhörerInnen die Person, die den Flug abfertigt, also die beispielsweise das Boarding und die Beladung koordiniert und sich um alle weiteren Belange kümmert, wenn der Flieger am Boden ist. Da war es eben eine Situation, wo der Kapitän eben kurz weg war und ich als erste Offizierin bin gesetzlich dann die Stellvertreterin. Das heißt, ich darf in dem Moment auch operationelle Entscheidungen treffen, was das Boarding angeht und so weiter. Und es ist völlig üblich, dass man das dann eben mit dem Rampagent abspricht. Und dieser Rampagent hat mich wirklich komplett behandelt wie Luft. Hm? Also er hat mich komplett ignoriert. Ich habe ihn angesprochen, ich habe probiert, ihm Fragen zu stellen, mit ihm zu reden. Und er hat mich wirklich behandelt wie Luft.
Der hat dir einfach nicht geantwortet, oder?
Nee, der hat mich auch nicht angeguckt. Krass. Der ist an mir vorbeigegangen. Es war völlig klar, dass er mich wahrnimmt, aber dass er es nicht nötig hat. Und das war wirklich das erste Mal, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, für das einfach auf eine Art verachtet zu werden, was ich bin, ohne dass ich jemals irgendwas falsch gemacht hätte und auch ohne, dass ich irgendetwas machen könnte, um es zu ändern. Und das war unglaublich demütigend. Es gab da auch kein Beikommen und es war einfach auch eine sehr bittere Erkenntnis, weil du diese Menschen natürlich auch nicht in irgendeiner Form bekehren kannst oder so. Ich meine, du kannst das jetzt intern reporten, du kannst das also, kannst eine schriftliche Beanstandung schreiben oder irgendwas, aber das ist ja ein systemisches Problem. Also die Menschen ändern sich ja morgen nicht, weil da mal irgendwo von der Airline da eine Beschwerde kam oder so. Und das war wirklich schwierig für mich. Als der Kapitän wiederkam, hat er sich natürlich furchtbar aufgeregt, aber das war wirklich eine sehr prägende Erfahrung für mich, muss ich sagen. Einfach diese Demütigung und dazu kommt halt, dass ich zwar eine Frau bin, aber ich bin mir wirklich sehr, sehr bewusst, dass ich ein absolut privilegiertes Leben führe. Also bin gebildet, ich bin hochqualifiziert, ich bin weiß, ich habe ein gutes Einkommen und all diese Dinge. Also ich bin wirklich ganz, ganz weit oben, was diese Privilegien angeht. Und das sage ich wirklich nur, um auszudrücken, dass ich mir dessen absolut bewusst bin und dankbar bin dafür. Was nichts anderes bedeutet, als dass es ganz, ganz viele Frauen gibt, die diese Privilegien nicht haben. Und ich kann mir nur ausmalen, was das bedeutet oder wie diese Frauen behandelt werden. Und wenn mir das schon so passiert und ich da nichts gegen tun kann, wie mag das halt für sie sein mit all diesen Themen, die für die noch tausendmal schwieriger sind. Und das war eine sehr prägende Erfahrung. Also zum Thema negative Erfahrungen, ja, sowas gibt es auch, aber sie sind zum Glück sehr, sehr, sehr selten.
Wow, krass. Ja, was soll man dazu sagen?
Das ist wirklich echt der Wahnsinn, ja. Ja, ich bin da echt gerade sprachlos, weil ich mir die ganze Zeit überlege, wie geht man da mit so einer Situation um, ne? Weil ich meine, man will es in dem Moment dann natürlich auch nicht eskalieren, man versucht dann irgendwie die Operation dann herzustellen, also dann kam der Kapitän zurück und hat dann wahrscheinlich mit ihm kommuniziert oder hat er dann auch gesagt, dass du dann halt First Officer bist oder wie wurde das gelöst?
Also das ist ja eine sehr dynamische Situation, das ist ja eine Situation, in der auch so ein Kommen und Gehen herrscht, in dem Moment, wo der Kapitän zurückkam, war der Rampagent dann wieder nicht greifbar. Also das, und dann ist es ja auch eine zeitkritische Situation und so weiter. Man muss dann schnell weg. Und ich glaube, dass das damals so war, dass der Kapitän dann rausgegangen ist und draußen das Gespräch mit dem Rampagenten gesucht hat. Aber ja, wie gesagt, also es gibt keine Lösung für diese Situation. Und das ist halt dann das Frustrierende in dem Moment gewesen, weil gerade wir im Cockpit sind ja Problemlöser.
Ja.
Und man denkt sich immer, ja gut, da erarbeite ich mir jetzt ein Konzept, ja, wie ich das ganze Thema anpacke oder wie man das jetzt hier auflösen kann. Und es gibt aber kein Konzept. Und allein, dass du das schon angehen willst, ist schon falsch, weil du hast überhaupt nichts zu melden.
Ja.
Also von daher, das war eine Dilemmasituation auf eine Art. Und letztendlich war es gut, dass wir dann da wieder weggeflogen sind. Und wie gesagt, ich möchte das auf keinen Fall sagen, dass das jedes Mal so ist. Es ist auch nicht in diesem Land jedes Mal so. Das waren absolute Einzelfälle. Mhm. Die überwältigende Mehrheit ist da sehr, sehr aufgeschlossen, sehr kollegial. Aber das sind halt Erlebnisse, die so herabwürdigend sind, dass man sie nicht vergisst.
Mhm. Das, sowas Ähnliches hatte ich auch jetzt vor kurzem, weil ich ja jetzt auch Kabinenchefin bin.
Aha.
Und es teilweise auch in Deutschland leider Männer gibt, die dich als Frau wirklich gar nicht ernst nehmen. Hatten den Fall, dass wir Fußballfans dabei gehabt haben, die sehr emotional waren, auch schon was getrunken haben und ich dann halt für die Sicherheit an Bord verantwortlich bin. Und ja, sie duzen einen dann teilweise.
Geht gar nicht.
Wobei du dann ja schon eine Stufe drunter bist und naja, und dann kam halt auch, ja, hol mal deinen Chef.
Ne?
Und mit dem regle ich das dann. Und man fühlt sich halt dann einfach, ja, also was soll ich tun jetzt dann?
Ja.
Sie reden nicht mit dir, sie halten sich nicht an die Anweisungen. Du kannst sie dann reporten, aber in dem Moment ist es einfach ultra frustrierend und wie du sagst, du vergisst das nie wieder und
ja,
die Situation vergesse ich auch nie wieder.
Ja, absolut. Das kann ich mir gut vorstellen, wie was das für eine Erfahrung für dich war. Ich meine, es ist halt dann einfach auch so frustrierend, weil letztendlich sind es halt dann betrunkene Fans, die so mit dir sprechen. Also du kannst sie ja noch nicht mal ernst nehmen.
Ja, und sie denken auch gar nicht so weit nach, was das mit dir macht.
Also genau, letztendlich kannst du sie rein von der Sache schon nicht ernst nehmen. Und wahrscheinlich ist dann die Professionalität das, woran man sich am besten langhangeln kann. Wir haben ja auch jederzeit die Möglichkeit, Passagiere auch auszuladen und eben nicht mitzunehmen oder die Beförderung zu verweigern, wenn die sich nicht an die Beförderungsbestimmungen an Bord halten. Und dazu gehört eben auch, sich an die Anweisungen der Kabinenbesatzung zu halten.
Ja.
Aber das eine ist halt die Sachebene und das andere ist die emotionale Ebene. Und das... Ja, da gehört schon viel zu, dass das einen eben nicht in irgendeiner Form anfasst. Ja.
Schwierig, ja.
Ich denke, egal wie professionell man da bleiben möchte, ne, man ist ja trotzdem immer noch Mensch. Ich meine, ich finde, trotzdem haben wir immer diese tolle Abgrenzung mit der Uniform. Ne? Wir ziehen die an, das ist wie unser Schutzpanzer so ein bisschen. Genau. Wird uns ja tatsächlich, ich weiß nicht, ob euch das dann auch in der Ausbildung gesagt wurde, uns wurde es tatsächlich, glaube ich, sogar gesagt. So, gebt euch Mühe, macht das zu eurem Ritual, eure Uniform wirklich schön anzuziehen, damit das einfach quasi euer Panzer ist, an dem alles abprallt. Aber manchmal kann man sich davon auch nicht freimachen. Also das wäre gelogen, dann zu sagen, auch da kann man immer super cool bleiben und prallt da immer alles ab. Ne?
Aber man lernt sehr viel aus diesen Situationen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Die nächste Frage ist, was passiert, wenn eine Pilotin schwanger wird?
Ja, wenn eine Pilotin schwanger wird, dann muss sie ab dem Moment, wo sie Kenntnis von der Schwangerschaft hat, ihren Fliegerarzt informieren und ist dann zunächst fluguntauglich. Und dann gibt es je nach Land und Airline bestimmte Ausnahmen, da darf man dann bis zu einer gewissen Schwangerschaftswoche noch fliegen.
Oh, das ist cool, das wusste ich gar nicht.
Ja, in den meisten Airlines aber tatsächlich nicht.
Mhm.
Und dann wiederum ist es so, dass du dann entweder freigestellt wirst für diese Zeit der Schwangerschaft und dann kommt ja sowieso der Mutterschutz und dann die Elternzeit. Manchmal wird dir dann noch ein Alternativjob am Boden angeboten oder vorgeschlagen, aber da kommt es dann auf arbeitsrechtliche Kriterien an, ob du das dann machst oder ob du dann komplett freigestellt wirst für die Zeit. Das ist, wie gesagt, von Airline zu Airline unterschiedlich.
Sehr ähnlich wie bei uns, weil wir müssen auch ab dem Moment, wo wir erfahren, dass wir schwanger sind, uns krank melden, eigentlich zum Arzt gehen und dann bist du auch freigestellt.
Ja. Das bedeutet natürlich aber, wir bekommen weiter und ihr auch das Gehalt. Also genau. Das bedeutet dann nicht, dass man wie bei einer anderen Fluguntauglichkeit dann ab einem bestimmten Punkt vielleicht kein Geld mehr kriegen würde, sondern ihr bekommt wahrscheinlich auch ganz normal euer Gehalt weiter, bis ihr dann in den Mutterschutz geht und dann greifen ja die, ich kenne mich da nicht mit aus, aber die irgendwelche Prozentsätze, die man da irgendwie bekommt.
Ich kenne mich auch nicht hundertprozentig aus. Ich glaube, dass du das ja irgendwann auch das Krankengeld übernimmt. Vorher schon. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, du wirst nicht jetzt voll bezahlt die ganzen 9 Monate. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, dass die Krankenkasse dann einen Teil übernimmt. Aber genau, also wie gesagt, von Airline und landabhängig teilweise noch fliegbar bis, ich weiß nicht zu welcher Schwangerschaftswoche. Viele Airlines sagen aber, dass sie grundsätzlich das ablehnen und man vom ersten Tag an nicht mehr fliegt, einfach auch, um das ungeborene Kind zu schützen vor der Höhenstrahlung. Da gibt es eben verschiedene Ansätze.
Ja. Und dann eine andere Frage, die da sehr gut dazu passt, werden Frauen abgelehnt, wenn sie Kinder bekommen? Ich hoffe, dass
du das da eine, die die Antwort ja beantworten würdest, dann.
Ja, es ist, aber diese Frage kommt ja auch nicht von ungefähr. Ja. Es gibt viele, viele Branchen, glaube ich, wo das wirklich nicht unüblich ist. Ich persönlich kenne keinen Fall aus der Fliegerei. Ich muss sagen, dass meine Erfahrungen in der Fliegerei da auch sehr liberaler Natur sind, auch sehr progressiver Natur. Ich kenne viele Frauen, die im Cockpit fliegen und selber Kinder haben und habe persönlich noch nie von einem Fall gehört, wo das in irgendeiner Form ein Ablehnungsgrund war.
Das wäre ja auch höchstgradig
diskriminierend. Das kann ich auch einklagen.
Ja, auf natürlich. Jeden Fall. Also das wäre ja wirklich echt krass. Meine Güte. Wir haben hier auch noch ein kleines allgemeines Feedback, was wir dir mit dazwischen schieben wollten. Okay. Und zwar hat eine Followerin von uns, ist anscheinend auch eine Followerin von dir, und die Chrissy.fly hat geschrieben, als wir unsere Fragerunde gemacht haben, Raya, wie cool, sagt ihr bitte, dass sie das beste Vorbild für angehende Pilotinnen ist.
Oh, vielen Dank. Ja. Chrissy.fly ist ein Follower, also ein junger Follower. Chrissy, du bist der Beste, vielen lieben Dank. Ich glaube, Chrissy folgt mir schon seit Tag 1.
Oh, süß. Ja, also das ist doch einfach so schön, sowas zu lesen,
total,
oder?
Das heißt, das freut mich sehr.
Der Outcome, den du dir mit deinem Profil dann gewünscht hast, ist ja jetzt dann auch schon da. Und vor allem, dein Kanal ist ja auch einfach so schnell gewachsen, oder? Wie viele Follower hast du jetzt gerade aktuell? Tagesaktuell?
Tagesaktuell.
Also das jeden Tag.
Ich gucke da direkt mal.
Also ich gehe jetzt zum Ende des Jahres auf die 20.000 zu. Ich habe sie noch nicht ganz geknackt. Aber ja, letztendlich ist es ja, kommt auch jetzt nicht auf irgendeine absolute Zahl an, sondern eben auf ja, die Anzahl der zwischenmenschlichen Kontakte, die ich da habe. Und das ist auch das, was ich irgendwie so schön finde und was ich auch so mitnehme aus diesen jetzt fast 7 Monaten, dass man halt immer sagt, irgendwie Social Media sei fake auf eine Art, und ich glaube, Social Media ist, was du draus machst, und wenn du wirklich da bist, um bedeutsame zwischenmenschliche Kontakte zu knüpfen oder über wichtige Themen zu sprechen, dann wird dir das auch so zurückgespiegelt, und die Menge an Unterstützung und wirklich an Liebe von Menschen, die ich überhaupt nicht kenne, die ich dieses Jahr erfahren durfte, die hat alles überstiegen, was ich mir je hätte träumen lassen, und ich bin unfassbar dankbar dafür, auch für diesen ganzen Support, wie jetzt zum Beispiel auch für diesen Shoutout von Chrissy, und ja, ich kriege da ganz, ganz viel zurück, und deshalb gebe ich auch gerne das, was ich geben kann.
Ja, aber das hast du richtig schön gesagt, weil das ist genau so. Du hast auf Social Media ja so viele Möglichkeiten und es kommt halt einfach darauf an, wie du es nutzt.
Ganz genau.
Und ich meine, du schaffst da so einen Mehrwert auch mit deinem Instagram-Kanal. Raya in the Sky, sagen wir jetzt nochmal. Und das ist einfach schön. Und das war ja auch, als wir unseren Podcast gegründet haben, wir haben ja irgendwann einfach mal so blindlings angefangen und waren da ja auch unfassbar, begeistert und sind wir immer noch, wie viele Leute, und das ist bei dir ja dann auch so, wirklich sich die Mühe machen, auch wirklich lange Texte zu schreiben, einen
Sprachnachrichten
zu schicken, einen an ihrem Leben teilzuhaben oder auch wenn sie Probleme haben, da was zu schreiben, und das ist halt, wie du es halt nutzt, ne? Also klar, wenn du jetzt irgendwie eine Seite hast, wo du nur schaust, ich nehme jetzt mal jede Kooperation an, die es irgendwie so gibt, damit ich Kohle mache, aber die Motivation, die man hat, ist natürlich dann wichtig, und je nachdem bekommt man dann halt auch was Schönes zurück oder halt nicht.
Absolut. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ihr so viel tolles Feedback bekommt, weil ihr das ja auch einfach so großartig macht und so authentisch seid.
Und
euer Erfolg ist auch absolut verdient. An der Stelle hier auch nochmal offiziell herzlichen Glückwunsch zu eurem Spotify-Rap dieses Jahr und für euren überwältigenden Erfolg. Wirklich weiter so.
Danke. Vielen Dank.
Ach ja. Ja, jetzt kommen wir mal dazu. Jetzt haben wir ja alle hoffentlich motiviert, dann Pilotin zu werden. Und jetzt ist ja die Frage, wie stellt man das denn an? Und da hatten wir die Frage von einer Zuhörerin, die dann gesagt hat, was würdest du denn einer 16-jährigen Person mit dem Ziel Cockpit raten, gerade auch im Hinblick auf schulische Leistungen? Muss man da jetzt ein 1-0er-Abi haben oder was ist da wichtig?
Also ich würde auf jeden Fall zunächst sagen, dass du kein Mathe- oder Physik- oder Englisch-Genie sein musst. Das überhaupt nicht, entgegen der landläufigen Meinung. Du solltest nach Möglichkeit keines dieser Fächer abwählen, meiner Meinung nach. einfach um dieses Grundlagenwissen zu haben, also auch in Physik zum Beispiel oder so. Du kannst diese Lücken zwar auch nach dem Abi dann wieder aufholen, aber je weniger Lücken du von Anfang an hast, desto einfacher ist es natürlich. Daher würde ich das nicht abwählen. Grundsätzlich ist es auch nicht so, dass der Abiturschnitt entscheidend ist. Ich würde mir trotzdem immer Mühe geben, einfach weil du tendenziell weniger Fragen beantworten wirst, wenn du einen guten Abischnitt hast, als wenn du einen nicht so guten Abischnitt hast. Und das Wichtigste, was ich 16-jährigen Personen mit auf den Weg geben möchte, ist, nicht auf Zweifler hören. Die meisten Menschen könnten diesen Job nie machen, könnten sich das gar nicht vorstellen oder könnten es auch nicht leisten und projizieren das manchmal auf dich. Und das ist 100% sie und 0% du. Du bist nicht diese Person. Und deshalb, wie eine sehr weise Frau namens Dr. Taylor Alison Swift mal gesagt hat, haters gonna hate. Also nicht unterkriegen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Das ist ein richtig toller Ratschlag. Weil ich glaube tatsächlich wirklich also ich habe schon mehrfach Gänsehaut während dieser Folge gehabt. Ja,
ich glaube, das wäre voll das perfekte Ding für das Real gewesen jetzt. Und vielleicht müssen wir dich den Satz nochmal später sagen lassen, wenn jemand
das auf. Wir werden später nämlich noch ein tolles Reel produzieren, was die Raya dann auch auf ihrem Kanal posten kann.
Okay.
Da wäre der Satz doch perfekt für, auf jeden Fall. Ja, aber es ist genauso. Ich glaube auch, die Fliegerei ist grundsätzlich was... wenn du aktive Crew bist im Cockpit, aber auch in der Kabine, was sich viele Leute nicht vorstellen können, allein weil man so häufig weg ist von zu Hause auch. Ne? Und ich meine, bei euch kommt dann nochmal hinzu, gerade als junges Mädel, dann noch dieser Beruf Pilotin und technisches Verständnis und lalala. Und dass es dann viele Leute gibt, die vielleicht auch so gepolt sind, dass sie sagen, nein, du machst halt deinen Bürojob, das ist sicher, das ist, so gehört sich das, dann bist du abends zu Hause und so weiter. Und da kann ich mir, oder da ist ganz sicher so, dass du da ganz viele Leute hast, die dir dann bestimmt erstmal sagen wollen, warum denn was anderes vielleicht doch eine bessere Wahl ist oder so. Ne? Die das bestimmt auch gut meinen, aber es halt nicht dann dein Weg ist.
Lass dich nicht beirren.
Genau. Absolut, absolut. Also das ist auch überhaupt keine Bewertung von Menschen, die in ihrem Bürojob glücklich sind. Nee, jeder, wirklich, jeder Mensch kann das machen, was er oder sie gerne machen möchte. Und da gibt es überhaupt keine Bewertung und auch gar keine Abwertung in irgendeiner Form.
Ja.
Hauptsache, man macht das, was einen wirklich erfüllt und glücklich macht. Es ist einfach nur so, dass ich gemerkt habe, und ich habe das früher in der Schule selber erlebt, dass Leute immer wieder gesagt haben, so, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du Flugzeuge fliegst oder so. Und wenn du 16 bist, dann verletzt dich das. Weil du das persönlich nimmst, weil du noch gar nicht das Werkzeug hast, damit umzugehen. Und dann zweifelst du vielleicht an dir, weil irgendeine Stimme in dir sagt, ja, vielleicht haben die ja recht. Vielleicht ist das ja eine totale Spinnerei von mir. Wer bin ich, mir das rauszunehmen oder so. Und dabei sind es einfach nur die Hirngespinste von diesen Menschen, die das aber auch nie machen sollten. Also niemand hat die gefragt, selber ein Flugzeug zu fliegen. Das ist dein Ding, es ist dein Wunsch, es ist dein Traum. Arbeite da dran und hör nicht auf die. Also wie gesagt, es klingt alt und abgedroschen, aber es ist wirklich von essentieller Wichtigkeit.
Ja, das ist ein richtig schöner, also Abschluss noch nicht, denn ein paar Fragen haben wir noch, aber das ist eine sehr gute Zusammenfassung von allem, was wir jetzt davor schon so gesprochen
haben. Ein Zwischenfazit.
Und da wären wir ja eigentlich bei der Frage, die können wir dann jetzt wahrscheinlich schon streichen, was hättest du, oder vielleicht, wenn du noch was dazu hast, was hättest du denn gerne von jemandem gehört, als du deine Karriere gestartet hattest? Was hättest du gerne von jemandem gehört, als du deine Karriere gestartet hast, so was du jetzt mitgeben kannst?
Also meine Karriere gestartet im Sinne von nach der Ausbildung und dann im Cockpit angefangen. Also was ich gerne gehört hätte, ist, dass mir jemand sagt, du darfst du selbst sein. Du musst keinem Stereotyp entsprechen, du musst nichts beweisen. Du darfst auch Schwächen haben oder einen schlechten Tag. Das disqualifiziert dich nicht. Du bist immer noch gut und du hast deinen Platz hier. Und wenn du einfach immer aufgeschlossen und motiviert zur Arbeit kommst und wenn du deinen Job nach bestem Wissen und Gewissen machst, bist du safe. Dann kann dir keiner was. Und dann kannst du auch ganz authentisch deinen Traum vom Fliegen leben.
Ja, auf jeden Fall. Thema Authentizität, das ist immer so schwierig
auszusprechen. You got it.
Authentizität ist wirklich ja super, super wichtig auch. Ne? Und ich meine, nur so wird man ja dann auch langfristig zufrieden und glücklich, ne? Wenn man das Gefühl hat, man kann einfach auch man selbst sein. Und gerade diese Annahme auch der Schwächen oder vermeintlichen Schwächen, die ja zu jedem dazugehören. Und ich finde, das ist auch so eine Sache auf Social Media. Man sieht dann irgendwie immer nur diese ganzen Erfolgsgeschichten und denkt sich so, wow, guck mal, die kriegen das ja alles so toll hin. Und aber ich zweifle ja auch manchmal an mir oder ich habe dies oder das oder jenes. da einfach auch mal drüber zu sprechen, wie wir es ja auch jetzt hier in der Folge gemacht haben, und zu zeigen, nein, das gehört dazu, das ist völlig normal. Und wie du auch richtig gesagt hast, ein konstruktiver Umgang ist einfach wichtig. Aber dass es da ist, ja, ist völlig normal.
Absolut, ja. Das probiere ich auch total zu normalisieren, einfach auch die Menschen da mit ihren Ängsten auch abzuholen, die gerade in ihrer Ausbildung beispielsweise sind, in der Pilotenausbildung oder so, und einfach diesen unglaublichen Druck spüren. Das ist einfach so, die Ausbildung, weil sie eben so teuer und aufwendig ist, wie wir schon besprochen haben, hat einfach nicht diesen Raum, dass du das, was du gerade erlernt hast und gerade jetzt gerade beherrschst, noch 50.000 Mal machen kannst zum Vergnügen, einfach um sicherer zu werden. Diese Ressourcen sind halt nicht da, weil es einfach so schon unfassbar aufwendig und teuer und alles ist. Und deshalb ist es halt so, dass wenn du es gerade so kannst, oder so fühlt es sich zumindest an, gerade so kannst, dann geht es halt schon weiter mit dem Nächsten. Und du hast immer das Gefühl, wow, vielleicht war das jetzt Zufall, dass ich das gerade erst hinbekommen habe. Ich würde es gerne noch mehrmals üben, aber da ist gar keine Zeit für. Das ist aber ein ganz normales Gefühl in der Ausbildung. Das heißt auch nicht, dass in der Ausbildung irgendwas gekürzt wird, so dass es nicht sicher ist oder so. Das ist einfach so, dass das Programm straff ist. Und du kannst da immer nur gerade so mithalten, aber du kannst mithalten, weil du gut bist. Und das funktioniert auch. Und am Ende ist es einfach dann ein sehr effizienter Weg, Menschen gründlich zu schulen und fundiert zu schulen, aber eben auch zügig zu schulen. Ja. Aber das ist immer das Gefühl, dass man denkt, oh, das war jetzt knapp.
Welche Tipps hast du denn jetzt noch für angehende Pilotinnen?
Ja, für FlugschülerInnen. Denen kann ich nur sagen, ich weiß, dass die Ausbildung hart ist, ich weiß, dass da ein großer Druck herrscht, ich war selber da, ich habe es erlebt. Ich kann nur sagen, macht regelmäßige Pausen, sammelt Kraft, dann greift wieder an. Es ist okay, in manchen Fächern oder in manchen Aspekten nicht so gut zu sein, das ist absolut menschlich. Gebt einfach alles, haltet durch, ja, diese anstrengende Zeit, die geht vorbei, aber wenn ihr jetzt hart arbeitet, dann werdet ihr wirklich für den Rest eurer Karriere jeden Tag belohnt werden.
Das ist so schön. Das ist richtig schön gesagt, ja. Und ihr habt ja auch Glück, denn jetzt gerade geht es ja mit der Fliegerei auch wieder bergauf nach Corona, was ja wirklich zwei sehr dunkle Jahre in dem letzten Kapitel so unserer Fliegerei war. Ja, und deswegen gibt es jetzt ganz viele Möglichkeiten, wieder sich zu bewerben an ganz vielen unterschiedlichen Flugschulen. Wir möchten jetzt gar keine so besonders bewerben, aber wenn ihr da Interesse habt, dann ergoogelt euch das sehr gerne mal. Ihr müsst, denke ich mal, für die meisten Flugschulen erstmal vorneweg ja den Pilotentest machen, der dann immer unterschiedliche Voraussetzungen hat, wahrscheinlich. Also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Aber genau, und dann könnt ihr schauen, welche Tests ihr dafür welche Flugschulen braucht, die dann auch natürlich unterschiedliche Finanzierungskonzepte haben und die nur auf eure Bewerbung warten. Also von daher, ja, probiert es einfach aus. Ich habe es ja auch ausprobiert und wenn man es nicht ausprobiert, dann weiß man halt nicht, wie es ausgegangen wäre. Deswegen natürlich bereitet euch gründlich vor. Das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich jetzt auch euch geben kann, denn das ist wirklich, die Tests sind schon schwierig, was ja auch richtig ist, denn man will ja auch wirklich sehr fähige Leute dann natürlich vorne im Cockpit sitzen haben. Das heißt, bereitet euch vor, aber traut euch.
Super zusammengefasst. Klasse.
Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, all unsere Fragen beantwortet hast. Wir haben, glaube ich, wirklich alles abgedeckt, was man sich nur vorstellen kann.
Ja, und ich finde es auch total toll, dass das nicht einfach so war, aber wir knallen die Fragen raus, sondern dass sich da auch voll schöne Dialoge ergeben haben. Und ja, wie gesagt, ich habe ein paar Mal richtig Gänsehaut bekommen. Ich auch. Also ja, nee, wir müssen auf jeden Fall noch eine Folge zum Thema Female Empowerment
machen. Ja, ich fand es auch super. Gut. Mir hat es auch richtig Spaß gemacht, danke euch.
Ja, und auch schön, dass wir uns live getroffen haben, denn Raya weiß es nämlich, wie wir in echt aussehen. Ja. Aber sie wird es natürlich nicht verraten.
Oh nein. Wir sind ja also Raya und ich, Ellens und Tati auch ein bisschen, aber wir sind voll die Swifties und wir haben sehr süße Friendship Bracelets mit Heldinnen in Strumpfhosen gekriegt und ich freue mich.
Ja, danke schön.
Vielleicht kurz zur Erklärung. Also Swifties werden die Fans von Taylor Swift genannt. Die Ellen ist ein großer Taylor Swift-Fan, die Tati ist so ein mittlerer Taylor Swift-Fan, würde ich sagen. Ich bin sowieso der größte Taylor Swift-Fan aller Zeiten und trage die Freundschaftsarmbänder, die so ein typisches Erkennungsmerkmal von Swifties, nämlich den Fans sind, immer. Und genau, ich glaube, du hast gerade gesagt, dass ihr die beiden Armbänder bekommen habt.
Ja, ja, genau. Genau. Die sind so cool. Superschön. Und da steht Heldin in Strumpfhosen. Und ich würde es am liebsten jeden Tag anziehen, aber damit würden wir uns ja leider revealen. Aber es wird ein ganz, ganz...
Privat würde ich privat das jeden
Tag. Ist überhaupt kein Problem. Ihr müsst die auch nicht tragen. Es sollte nur eine Geste sein.
Ich finde die richtig, richtig toll. Und weißt du, was ich mir überlegt habe? Ich finde das so eine geniale Idee, dass wir doch eigentlich auch solche Armbänder selber machen könnten und dann unsere ZuhörerInnen verlosen können.
Ja, natürlich.
Und ich habe doch noch so ein Set zu Hause. Ich habe mir das auch mal bestellt.
Ach, perfekt. Können wir es ja doch tragen und dann können wir sagen, oh, wir haben da gewonnen bei diesem Bild.
Ja, genau, genau. So wie wenn uns Leute ansprechen und sagen, deine Stimme kenne ich irgendwo her. Hä, was? Nee, hab ich noch nie was gehört. Was? Oh, danke.
Ja, dann kommen wir jetzt zu unseren Heldinnen-Favorites und ich lasse der Raya heute den Vortritt.
Genau, weil die Raya wird nämlich heute mich ersetzen und statt mir ein tolles Helden-Favorite zum Besten geben.
Sehr gerne. Und zwar möchte ich gerne eine Fernsehsendung empfehlen, die primär nichts mit der Fliegerei zu tun hat. Vielleicht kennen Sie ein paar schon. Die Sendung heißt Feuer und Flamme.
Mhm.
Die gibt es im WDR, aber auch in der ARD-Mediathek. Und das Team, das begleitet eine Feuer- und Rettungswache auf ihren täglichen Einsätzen. Also bei Feuern, bei medizinischen Notfällen, bei Unfällen auf der Autobahn, alles Mögliche ist dabei. Und das ist wirklich hochspannend. Und die Kommunikation und die Koordination, da gibt es schon viele Parallelen auch zur Fliegerei. Deshalb ist es nochmal extra spannend für Menschen wie mich zum Beispiel oder bestimmt auch für euch.
Mhm.
Und ich hatte immer schon wahnsinnigen Respekt für diese Frontline-Workers, aber jetzt durch diese Sendung noch so viel mehr. Die retten wirklich jeden Tag Leben und das sind teilweise wirklich spektakuläre Feuer, die dort gelöscht werden. Es gibt das auch als Podcast, aber die volle Sendung findet ihr auf jeden Fall in der ARD-Mediathek oder wöchentlich im WDR. Feuer und Flamme, absolute Empfehlung meinerseits.
Richtig cool. Ich finde es auch toll, dass du die ARD-Mediathek so sagst, weil in letzter Zeit empfehlen mir ganz viele Leute verschiedene Sachen aus der ARD-Mediathek.
Die ist super.
Ja, ne? Ja. Die ist wirklich richtig gut richtig und man stark, hat das ja gar nicht auf dem Schirm und denkt sich immer, wofür zahle ich hier meine GEZ?
Mhm.
Für die ARD-Mediathek. Genau. Da muss man echt mal reingucken.
Auf jeden Fall. Und Feuer und Flamme auf jeden Fall abchecken.
Cool. Richtig cool. Dankeschön.
Sehr gerne.
Da werde ich auf jeden Fall morgen mal reinschauen.
Ich habe einen Beauty-Tipp für euch und zwar... Ich sehe es mir jetzt nicht, aber ich habe sehr dünne Haare und ich habe auch nicht besonders viele Haare. Das heißt, meine Haare werden ultraschnell fettig und ich müsste eigentlich jeden Tag Haare waschen. Und ich habe jetzt auf TikTok voll den genialen Trick gefunden, der bei mir zumindest tatsächlich funktioniert. Es gibt in der Apotheke von CeraVe, das ist so eine Hautpflegeserie, die porentiefe Reinigung. Mhm. Die kannst du für deine Haare verwenden.
Ist das eigentlich eine Gesichtsreinigung, oder?
Das ist eigentlich eine Gesichtsreinigung, aber die Haut auf dem Gesicht ist dieselbe wie auf dem Kopf, logischerweise.
Mhm.
Und bei mir zumindest, es hat 1-2 Wochen gedauert, aber ich muss jetzt nur noch alle 3 Tage meine Haare waschen. Ja.
Wahnsinn,
und das ist so voll schnell. Der Gamechanger gewesen, weil ich muss seit Jahren jeden Tag Haare waschen.
Das gibt's nicht. Aber das heißt, deine Kopfhaut ist auch nicht trocken und deine Haare sind auch nicht angegriffen oder so?
Also ich versuche nur dann teilweise den Oberkopf zu waschen, damit die Spitzen nicht trocken werden, weil ich halt oft Öl dann auch in den Spitzen habe. Aber die Kopfhaut oben, die ist jetzt, also... Das funktioniert mega gut.
Stark.
Und das kostet 10 Euro. Und du hast ein 2-in-1-Produkt, weil du ja auch fürs Gesicht das verwenden kannst.
Super Tipp.
Das ist wirklich ein toller Tipp.
Sehr gerne.
Ich muss mir auch jeden Tag meine Haare waschen. Ich finde das so nervig und ich reagiere ganz komisch auf Trockenshampoo. Also außer das, was ich mal empfohlen habe. Das war wirklich gut. Aber so diese regulären, die es in der bei DM gibt, da dreht meine Kopfhaut immer frei. Also das ist wirklich cool, das muss ich auch
machen. Also das sind jetzt Tag 2 Haare.
Krass, nee, da werden meine Haare schon völlig fertig.
Also es sieht super aus.
Ja, es sieht ganz, ganz toll aus.
Sieht beide sowieso ganz umwerfend aus.
Oh, heute.
Aber ich hätte nicht gedacht, dass deine Haare nicht frisch gewaschen sind.
Ja, Tag 2.
Doch, Raya sieht auch ganz toll aus. Super geschminkt und ich mag deinen Dutt auch voll gerne.
Dankeschön,
sieht ganz toll aus.
Danke, der ist ganz einfach, erkläre ich dir gleich.
Jo, ja, gerne, gerne, weil das wäre auch eine coole Uniformfrisur tatsächlich. Das sieht echt cool aus.
Sag ich dir gleich.
Ja, aber hättest du dir uns so vorgestellt, weil du hast ja auch vorher nur quasi das gesehen, was wir so bei, das war irgend so ein Shop bei Etsy, ne, wo wir dann mal so ein Bild hingeschickt haben und dann...
Also ich hätte euch definitiv nie auf der Straße erkannt, so viel kann ich schon mal sagen. Sehr also gut. Wenn ihr glaubt, dass ihr irgendwann die beiden Heldinnen mal live erkennen würdet aufgrund dieser Piktogramme, werdet ihr nicht. Sie sind beide wunderschöne Frauen, aber ihr würdet sie nie erkennen.
Danke.
Sehr gut.
Danke. Können wir nur zurückgeben und das mit dem Erkennen, dein Gesicht ist ja immer auf Social Media, aber Dankeschön.
Das Lustige ist, dass ich dir mit meinem anderen Instagram-Account sogar auch folge.
Ach Gott,
aber wir haben das nicht. Also ich glaube, du hast mir dann trotzdem nicht so im Dreieck erkannt. weiß nicht, ob wir das schon mal geschrieben haben, aber es finde ich total spannend, dass man das dann trotzdem nicht erkennt.
Ja, das ist, ja. Das ist wirklich witzig.
Tja. Ja.
Na gut.
Und damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Vielen, vielen Dank. Möchtest du noch einen? Der Abschluss gehört dir.
Genau.
Ich wollte nur noch die Gelegenheit nutzen, mich ganz, ganz herzlich für die Einladung zu bedanken. Das als allererstes hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Danke, dass wir dieses wichtige Thema besprochen haben und auch vielleicht so ein paar Gedanken festhalten konnten an der Stelle. Vielen, vielen Dank dafür. Vielleicht noch als allerletzte Anmerkung, einfach nur, weil ich nicht dran gedacht habe. Also der Account Raya in the Sky, den ich habe auf Instagram, der richtet sich selbstverständlich nicht nur an junge Mädchen und Frauen. Das war jetzt das Thema der heutigen Folge, deshalb haben wir das verstärkt in den Fokus gerückt. Aber selbstverständlich sind auch Männer, Jungs, Menschen allen Geschlechts herzlich willkommen bei uns.
Sehr schön gesagt, genau. Ja. Denn Gleichberechtigung geht ja in alle Richtungen. Das ist ja dann auch immer wichtig zu sagen. Das bedeutet ja nicht, dass eine Gruppe dann besonders behandelt wird, sondern das Ziel ist ja, gleich behandelt zu werden.
Amen.
Genau. Der perfekte Abschluss.
Sehr super. Schön. Uns hat es auch super viel Spaß gemacht. Dankeschön, dass du gekommen bist, dass wir das mit dir machen durften, dass wir dich mit Fragen löchern durften. Also wirklich, also eine ganz tolle Folge. Ich bin auch schon ganz gespannt, was unsere ZuhörerInnen dazu sagen. Und voll gerne können wir nochmal ein Part 2 machen, wenn du Lust hast. Das wäre ja bestimmt immer richtig schön.
Ich bin dabei. Ja. Vielen, vielen Dank.
Dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören an euch und wünschen euch jetzt einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, wo immer ihr gerade seid.
Und jetzt sagen wir alle zusammen, always happy landings, auf okay. 3. 1, 2, 3.
Always happy landings.
Wir befinden uns nun im Landeanflug und hoffen, dass euch die Folge mit uns gefallen hat. Ihr findet unseren Podcast bei Spotify, Apple Podcasts und Deezer. Lasst uns gerne eine Bewertung da und schaut doch mal auf unserem Instagram-Profil @heldinneninstrumpfhosen vorbei. Immer könnt ihr uns gerne eure Themenwünsche per E-Mail oder lieber noch auf Instagram schicken und wir lassen euch zwischen den Top 2 für die nächste Folge entscheiden. Bis dahin und always happy landings, eure Heldinnen in Strumpfhosen.